Snap. Und schon ist der 26. Februar fast vorbei. Es ist 18.38 Uhr. Und wow, was ein Jahr, würde ich sagen. Aber ich erinnere mich so gut wie gar nichts mehr. Also ich habe das Gefühl, ich schwebe so zwischen Zeit und Raum. Ich bin so ein Wesen, was einfach sich gelöst hat von den Fesseln des Irdischen. Und ich floate einfach nur noch zwischen Jenseits und Diesseits und bin einfach da. Was geht?
Aber welchen Hochzeitsantrag meinst du?
Was für ein Hochzeitsantrag?
Hä, was für ein Jahr? Sorry. Sollen wir rewinden? Sollen wir
neu? Okay. Hi, zu einer neuen Folge. was? Ja. Ach so, du meinst, ich verstehe es immer noch nicht, aber egal, tu einfach so.
Hä, wenn man ja zu jemandem sagt,
dann ist so ein Ja-Haar mit H und
R. Ja, das war doch der Gag.
Ach so, Alter. Schlecht.
Naja, wird gut heute.
Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall eine krasse Woche. Es fühlt sich so an, als gäbe es auch kein Wochenende mehr. Es ist einfach alles nur noch eins.
Da geht es beiden ähnlich, weil ich ja aus dieser Umzugswoche komme und wir heute tatsächlich, ich habe dir heute das Video geschickt, heute haben wir quasi das Finale, wir sind soweit eigentlich durch mit der Wohnungstour-Video gemacht. Und wir haben echt von morgens bis abends alte Bude, neue Bude, putzen, ausräumen, Hassel. Und dann nebenbei noch Schule. Und das habe ich gemerkt, das ist echt ungeil. Also wenn du irgendwie arbeiten musst, klar, und dann nach Hause kommst in eine Baustelle und so. Aber das hat super gut funktioniert und wir sind super weit und so. Aber wie war es bei dir? Warum war es bei dir so stressig?
Also eigentlich habe ich mich nur gestresst, weil ich fand, du hättest einfach zwei Versionen von diesem Video machen müssen mit zwei verschiedenen Enden. Muss ich vorstellen, Max macht so ein MTV Cribs, so Room-Video, so hier, willkommen in unserem Zuhause, macht so voll so die geile Tour und zeigt alles und so weiter. Und am Ende kommt dieser Spruch von, hey, und nochmal Dank an alle, die dir geholfen haben, super cool, und euch wäre das alles nicht gegangen und so weiter.
Ach so!
Und ich sitze da so und merke so, wie dieser Eisblock da in meiner Brust so anfängt so zu splittern. Ich denke so,
Da habe ich nicht drüber nachgedacht, sorry, ich wollte nur ein Video aufnehmen, aber ich hätte zwei aufnehmen sollen.
Ja, du hättest das gleiche Video so schneiden müssen, ab 2:10 und dann hättest du so Cut, dann bist so alternatives Ende für Willi. So, und übrigens, ja, war voll easy, wir hätten auch gar keine Hilfe gebraucht. Das war einfach. Nein, Quatsch. Verdammt, noch Covid, was?
True.
Ja.
Wow. Aber was meinst du mit deiner Woche?
Achso, einfach nur, ich hatte so ein kleines Wochenendprojekt diesmal für meine Hauptarbeit.
Meinst du jetzt dieses Wochenende? Letztes Wochenende? Ist das Wochenende für dich die Woche? Was ist jetzt für dich das Wochenende?
Lass mich kurz nachdenken. Nein, also der gestrige Tag, Samstag und heute war so quasi Wochenendprojekt für die Arbeit, aber auch so ein bisschen just for fun. Und zwar kurz zusammengefasst, wir hatten so eine Sache, die wollten wir irgendwie machen auf der Arbeit, so ein kleines Projekt, aber es war nicht so wichtig, dass man dafür die Hauptprojekte so beiseite schieben wollte oder unterbrechen wollte, aber es war auch nicht so unwichtig, dass man es nicht machen wollte. Das ist so ein Moment, wo man sich halt sagt, ja, okay, ich gebe mich da am Wochenende hinsetzen. Da gibt's
Wochenenden.
Mach das halt und dann passt es halt trotzdem in den Fluss der Dinge und ist trotzdem da. Das ist wie so ein netter Bonus, den man sich eigentlich nicht leisten kann, weil es gibt niemanden, der es machen kann. Aber da gibt es ja so verrückte Menschen wie ich, die sich einfach am Wochenende aufopfern und einfach quasi machen. Und ich hatte das aber kombiniert mit einer Sache, die ich sowieso machen wollte, nämlich es gibt so ein Design-Tool, das heißt Figma. Warte mal ganz kurz, es klopft irgendwo.
Ja. War das TH Figma? Ich überbrücke mal gerade.
Es gibt gerade eine kurze Unterbrechung.
Unterbrechung, Unterbrechung, Unterbrechung. Ich tanze Unterbrechung, Unterbrechung. Naja, ich kann auch was Schönes erzählen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, liebe ZuhörerInnen, wie schön es ist, dass ich hier gerade an meinem Schreibtisch stehen kann und quasi nach Leverkusen über den Rhein gucken kann. Das ist wunderschön, die Sonne geht unter, der Himmel ist blau, Willi ist wieder da. So. Ich kann aufhören.
Okay, sorry, diese komische Werbepause. Es ist übrigens Leverkusen, also es ist Leverkusen, was du siehst. Ja,
ist es Leverkusen? Ja. Ich wusste nicht, ob es irgendwie Nil ist oder keine Ahnung was.
Okay. Ja, es gibt noch so Zwischenorte, aber ich glaube, den überspringt man einfach, wenn man so guckt. Also ich glaube, das ist einfach so, es steht ein Haus oder so. Ich habe auf der Karte geguckt.
Nice.
Naja, jedenfalls gibt es so ein Tool, das heißt Figma, und damit kannst du halt richtig cool so, soll ich sagen, Webseiten und Apps halt designen, aber später auch animieren und kannst dann quasi wie so eine Art Prototyp, den du klicken kannst und der sich genauso anfühlt wie die echte App, kannst wirklich alle möglichen Animationen da reinknallen und dann einfach suchen.
Du sollst dann quasi immer 2, 3, 4 Apps für benutzt hat sozusagen. Das bietet das jetzt quasi in einem sozusagen.
Genau. Und das ist auch so ein bisschen das Standard-Tool geworden für, soll ich sagen, Designer jeglicher Art. So. Coole Story, der Gründer davon, der war an der Uni. Und dann gibt es so einen Typen, der nennt sich Peter Thiel, so ein ehemaliger Deutscher, der jetzt in den USA irgendwie ganz viel Randale macht. Der hat einfach gesagt, hey, ich gebe so jungen Leuten, die die Uni abbrechen wollen, den gebe ich einfach so 100.000 oder mehr an US-Dollar Startkapital, damit sie ihre Startup gründen. Also hat er das vor ein paar Jahren gemacht, hat quasi es geschafft, quasi in den Browser so Hardcore-Apps reinzubasteln. War so ein riesen Durchbruch quasi. Hat damit Figma quasi quasi auf die Welt gebracht, wo zum Beispiel. Und letztes Jahr an Adobe verkauft für, ich glaube, 20 Milliarden oder mehr. Also so ein Milliarden. Ja, also so eine richtig unvorstellbar hohe Summe.
Warte mal, so Activision Blizzard und solche Sachen und irgendwie hier Microsoft kauft irgendwas, war noch immer Spotify kauft da. Warte, nee, Spotify, ich weiß nicht. Das war noch immer alles so 8 bis 10 Milliarden.
Ja, war einfach richtig krass. Die haben quasi, wenn man so will, diesen riesen Börsensturz quasi vorweg. Den Deal schon gemacht, alles eingetütet und dann ist auch quasi so ein bisschen die Welt untergegangen, was das angeht. Aber die hatten quasi schon den Deal und ja. Ist aber auch eine krasse Firma. Also wirklich jedes Unternehmen, was irgendwas mit Design macht, nutzt wahrscheinlich Figma heutzutage.
Okay.
Ja, jedenfalls, aber das ist halt nichts für, wie soll ich sagen, wie so jegliche professionellen Tools. Das ist nicht so, dass du dich da ransetzt, auf einmal kannst du das alles, sondern du hast so ein bisschen Lernvorbereitung, Lernprozess. Also habe ich quasi gestern mir so einen geilen YouTuber rausgesucht, der so Tutorials macht. Den geguckt und einfach so Beispielprojekte kurz gebastelt. Dann habe ich heute das Wissen, was ich dann gewonnen habe, genutzt, um das Projekt, was für die Arbeit relevant ist, quasi umzusetzen, aber halt in geil. So, dass ich quasi jetzt zu Designern hingehen kann und sagen kann, hey, guck mal. Und dann würden die sagen, boah, Alter, du hast hier alles berücksichtigt, was man berücksichtigen kann. Du hast dieses Grid-System, alles perfekt gemacht, es skaliert automatisch, es ist automatisch so responsive und es ist super geil animiert. Du kannst es jetzt den Entwicklern geben, die können sich durchklicken, es ist einfach alles da.
Und vorher hätten die quasi immer gesagt so, ja, danke für die PowerPoint, ich setze mich dann mal eine Woche dran und baue das mal, dass man das irgendwie gut klicken kann, so
ungefähr. Also die hätten alles noch mal neu aussetzen müssen, damit es halt nicht bei, weißt du, wenn du, oft ist es so, du hast halt Sachen, die du immer wieder verwendest, bestimmte Buttons und so weiter. Und dann kannst du in Figma so Komponenten definieren, dass du sagst, dieser Button ist jetzt der Hauptbutton und der ist so und so designt. Und dann definierst du quasi eine Komponente, die quasi dieser gleiche Button ist, aber wenn du mit der Maus drüber fährst und den gleichen Button, wenn er inaktiv ist und den gleichen Button, wenn er geklickt ist, dann definierst du halt erstmal alle deine Vokabeln quasi und sagst du, das ist jetzt ein Buttonbündel. Und dann kannst du diesen Button immer wieder verwenden. Und wenn du den irgendwo mal änderst und sagst, ich will den jetzt upgraden, ich mache ein bisschen mehr Schatten, dann machst du das an der Komponente und alles, was du designt hast, wuff, wird updated.
Nice. Was halt so, das ist so ein bisschen, also für die, die keine Ahnung davon sowas haben, die haben vielleicht schon mit Word gearbeitet. Das ist so ein bisschen wie diese Überschriften von Word, die man quasi definieren kann. So, ne? Dann brauchst du halt nicht immer wieder alle Überschriften neu machen, sondern du definierst einmal die Überschrift, wie ist danach der Abstand, welche Größe hat die, welche Farbe und dann kannst du die befinden. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisch angeglichen. Wenn du irgendwas änderst, ändert das quasi alle Überschriften sozusagen. Ne? Daher kennt man das vielleicht so ein bisschen in ganz, ganz einfach.
Exakt. Und das kannst du halt nicht nur für einzelne Buttons machen, das kannst du auch für größere Komponenten machen. Zum Beispiel so eine Art eine Login-Maske, wo du Passwort und E-Mail eintippst. Die definierst du auch irgendwann mal als großes Ganzes, weil du dir denkst, ich will nicht jedes Mal die Überschrift und ne, den Button neben dem Eingabefeld immer wieder neu irgendwie an diesem Ort schieben, sondern sagst, das Ganze ist jetzt eine Komponente. Und dann kannst du auch sagen, die gibt es einmal als Fehlermeldungskomponente, wo jemand sein Passwort falsch eingegeben hat, da gibt es halt so einen Fehlertext, da gibt es einmal mit Eingabe, ohne Eingabe, was, wenn jemand ein Feld vergisst und so weiter. Und definierst du all diese Szenarien vor und dann hast du quasi.
Und kannst quasi auch in diesen Meldungen wahrscheinlich immer sagen, mein Logo oben links oder sonst irgendwas. Genau. Und du kannst quasi, dass du nicht immer von neu an, sondern dass du so eine CI quasi durchziehen kannst, so ein bisschen. Wie cool. Das klingt voll zeitsparend und ich glaube, nur ganz kurz, blöde Frage. Als ich damals die Homepage gebaut habe.
Klar.
Als du mir mal einen Tag lang HTML ein bisschen erklärt hast, ist es da nicht aber ähnlich, dass du einmal den Code hast für so einen Knopf und den kannst du quasi einfach copy-pasten, theoretisch? Was ist dann der Vorteil, dass das alles cooler ist ohne Code, also No-Code-mäßig, oder?
Das ist quasi die, also mit Figma machst du die Vorbereitung für denjenigen Entwickler, der das nachher quasi stylt. In HTML und CSS. Er baut es dann nach, indem er einfach quasi Figma öffnet, diese Komponente sich anguckt, Dann gibt es so einen Inspector-Modus, wie so eine Art Detektiv. Mhm. Dann klickst du den und dann steht da der fertige CSS, Android und, und iOS-Code.
Okay.
Das heißt, du kopierst dir den dann und dann musst du noch in deinen Code reinpacken und sagen, das ist jetzt quasi der Style, der für alle Buttons angewendet wird. Das heißt, für Entwickler ist das super cool, die müssen das nur rauskopieren, in ihren Code reinsetzen, vielleicht leicht modifizieren und dann läuft das.
Mega cool.
Ja. Mhm. Und die machen das halt und die übernehmen halt eigentlich auch die ganze Logik, wie du das aufbaust. Also, wenn du sagst, ich definiere einen Button als Komponente, sollten die das auch tun. Die sollten nicht sagen, ich habe hier den Button und irgendwo war das Button 2 und die stylen die jeweils einzeln. Sondern die sollten auch sagen, ah, ich habe eine Button-Komponente und dann setze ich diesen einen Button irgendwo ein. Das heißt,
du gibst eine Struktur vor
auch. Im Grunde genommen hast du den gleichen Denkaufwand wie der Entwickler. Weil wenn du das quasi schlecht machst, im Sinne der, ich definiere jeden Button einzeln, dann müsste der Entwickler sich überlegen, warte mal, ist dieser Button jetzt wiederkehrend in der gleichen Form? Sollte ich ihn als Komponente definieren? Und wenn du das halt vorher schon machst, dann kann der Entwickler sich sehr gut sagen, ah, cool, das ergibt Sinn, weil den benutzen wir häufiger, also definiere ich den als Button 1 oder als Button 5. Genau, also es ist der gleiche Denkfluss an der Stelle, ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein bisschen mehr Spaß macht, weil so wie ich es mir jetzt von dir vorstelle, ist es halt eher so ein Design-Tool und kein Code-Tool sozusagen. Das heißt, du ziehst und baust und färbst und machst und siehst konkret direkt, was du tust und nicht, ich schreibe jetzt irgendwie Code. Ah, okay, Seitenansicht. Okay, ich schreibe nur in Code und so, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall einfacher, als den Code zu schreiben. Aber im Grunde genommen hast du auch viel du benutzt eigentlich die gleichen Regeln wie beim Coden. Zum Beispiel sagst du, dieser Button verhält sich relativ zu dem Fenster, in dem er geöffnet wird, indem er sich immer vom linken Rand so viel in die Mitte positioniert. Das würdest du eigentlich auch so in CSS oder in HTML schreiben, nur dass du das quasi nicht visuell tust, indem du sagst, hier neuer Button, sondern du musst es halt quasi in der Sprache, die du benutzt, als Regel dort formulieren. Aber die Regeln sind dieselben, die sind halt nur anders. Kommunizierst halt anders mit dem Computer an der Stelle.
Ja, es ist halt quasi auch keine neue, wie heißt es? Keine neue Programmiersprache, sondern es ist einfach quasi nur eine Ebene drüber, drunter von HTML, CSS quasi direkt schon wie so eine Art Simultanübersetzung in der Form, halt auch rückwärts wie vorwärts sozusagen, ne? Dass du halt quasi einmal designen kannst und schreiben kannst. Wahrscheinlich kannst du in Thigma auch Code reinkopieren und der baut dir schon irgendwas oder zeigt
es
dir.
Es gibt so Plugins, die machen aus deinem Thigma-Design dann eine fertige Webseite. Also die sagen dann hier, verstanden, was du machen willst. Ich kenne die Übergänge miteinander. Bups, fertige Website. Also, die kann natürlich nicht so viel, aber die kann diese Standard-Klicks und so weiter, kriegt ihr doch hin. Ja.
Nice, okay, verstehe. Cool. Und das war jetzt deine Wochenendbeschäftigung quasi ein bisschen?
Genau, das war gestern und heute. Okay. Und heute habe ich das dann quasi fertig gemacht, gesagt, hier, das ist jetzt das Beste, was ich hinkriege. Und jetzt lasse ich die Designer das Ganze noch fein schleifen. Und dann,
Jetzt ist natürlich noch die Frage, warum? Also, auf der einen Seite, natürlich macht es mega, also ist bestimmt voll cool, sich reinzufuchsen und so weiter und so fort. Aber ist der Vorteil quasi daran, dass das Ergebnis nachher noch näher an dem ist, was du dir vorstellst, sozusagen, man weniger Feedback-Schleifen braucht, weil die nicht immer nachfragen müssen, wolltest du es ungefähr so haben? Ja, ungefähr so, aber mach mal mehr so, sondern dass du einfach, dass die noch viel klarer haben, was du vorgibst. Und oder ist es auch so, dass einfach, wie soll ich sagen, nicht fürs Arbeitsklima, sondern dass die Codierer, die Programmierer da auch total froh drüber sind, weil die halt vielleicht oft nicht dann so Design-Denker sind, sondern eher halt die Macher und dann eigentlich keinen Bock haben, das noch so mitzudenken und dann eigentlich ganz froh sind, wenn sie da so eine anschauliche Skizze haben? Oder wie sieht's da so
aus? Es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist einfach hundertmal weniger fehleranfällig in der Kommunikation. Wenn du die Frage stellst, also wie erklärst du jemandem, was du gerne hättest. Da gibt es halt die eine Methode, die dann sagt, ja, ich kann das mit Worten erklären. So, bitte setz da einen Button hin. Der Button soll die Farbe Hashtag 51738 haben. Du kannst es nicht mit Worten versuchen. Aber da geht halt, Worte sind halt sehr abstrakt und da geht halt viel so Interpretationsspielraum auf und dann vergisst du vielleicht was zu erwähnen und so weiter und so fort. Das heißt, in der Kommunikation quasi, deine Anforderung ist da schon mal so ein bisschen sehr viel Fehlerpotenzial drin. Dann kannst du natürlich hier gesagt, ich male das so als Skizze, ich skizziere das irgendwie auf ein Blatt Papier und so grob. Auch da ist wieder Interpretationsspielraum drin. Und diese Figma-Designs, oder nimm ein anderes Tool, das ist keine Werbeveranstaltung werden, aber nimm halt ein Tool, was so ähnlich funktioniert. Dann kannst du sagen, guck mal, das ist so präzise formuliert, der Code ist da halbwegs schon drin. Der Raum für das Verständnis ist ziemlich gering. Und wenn du jetzt so überlegst, du kannst das natürlich auch über verschiedene Köpfe wegmachen, dass du sagst, hier, ich habe eine Idee, da gibt es jemanden, der bringt das in ein Design rein, also Designer, und dann gibt es einen Programmierer, der das umsetzt. Dann hast du aber drei Personen, die miteinander kommunizieren. Und so kann ich.
Das kennen wir alle von Stille Post, das funktioniert nicht so gut.
Ja, es also braucht einfach Fehler. Länger und dann gibt es halt nochmal Rückschleifen. Und so kann ich halt sagen, hey, wenn ich eine Idee habe, kann ich mir die Idee quasi selbst visualisieren, relativ fix. Und dann kann ich selber auch die Idee verproben zu einem gewissen Grad. Beispiel ist, wenn du denkst, ah, das wäre voll cool, wenn wir halt erst diese Seite zeigen und dann die nächste Seite. Und dann verknüpfst du die miteinander und merkst, oh, ich habe vergessen, da kommt da ja gar nicht mehr raus. Da fehlt ja ein Button. So was ganz Banales.
Was dir sonst der Programmierer feedbacken würde. Dann würde dir sagen, ey, yo, willst du nicht da irgendwie noch einen Button
zurückkommen? Oder dem Designer fällt das auf und so weiter. Also kannst du halt selber schon vor relativ früh dann auch deine Ideen halt zu Ende testen. Und kannst halt dann mal so, kannst halt relativ weit, ich würde sagen 80-90% der Kinderkrankheiten kannst du dann rausschmeißen, weil die dir auffallen. Und damit gehst du dann vielleicht zum Designer und sagst, hey, kannst du das noch mal ein bisschen schöner machen? Oder, ne? Aber auch da, ne, wenn du da halt diese ganzen Komponenten ordentlich benutzt, dann hat der Designer dir die Regeln schon vorgegeben. Also da ist halt gar nicht mehr so viel. Also du setzt so viele Regeln vorab, damit die Kommunikation zwischen den Leuten einfach super, super schnell und effizient ist und weniger Schleifen, weniger Missverständnisse. Und ich finde das einfach, das ist so ein cooles Handwerk zusätzlich zu dem, was man sonst halt so tut. Wenn man sagt, mit Kunden redet, der Kunde sagt, ich habe eine Idee, dann nimmst du die Idee und bam, 5 Minuten später kannst du sie anfassen. Und das ist halt cool.
Dann ist die letzte Frage, die ich dazu habe noch, warum jetzt erst sozusagen, wenn das schon damals quasi für 20 Milliarden, das scheint ja schon vorher eine große Nummer gewesen zu sein, was hat euch, dich, wen auch immer davon abgehalten, das schon früher zu nutzen sozusagen?
Wir nutzen das schon die ganze Zeit, aber ich persönlich habe es nie benutzt. Und jetzt war es so, dass ich mir dachte, okay, warte mal, wie gesagt, das Projekt wird halt entweder sonst später umgesetzt oder halt gegen ein anderes Projekt getauscht, was ich persönlich nicht wollte, weil ich mir dachte, so wichtig ist es auch nicht. Und es war einfach genug, um es relativ gut zu lernen. Es war jetzt nicht zu komplex, dass man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es war halt genau so, es war halt genau richtig für jemanden mit meinem Skillset. Es war halt gut, das an einem Wochenende zu machen, weil es nicht zu groß, nicht zu klein ist. Und irgendwie kam halt gerade alles zusammen. Da dachte ich mir, ach komm, why not?
So. Ja, geil, das klingt halt wirklich wie auf dich zugeschnitten so eigentlich. Also wenn ich jetzt mal fragen würde, was wäre so ein Programm, das Willi sich wünscht, so für so eine Wochenendsession, dann wäre das im Arbeitskontext und auch vielleicht privat, was ist das schon der Unterschied? Das wäre was, wo ich denke, das wäre total passend für dich. So. Also weil du hast ja auch immer schon mit diesen Designseiten, wo man so Apps programmieren konnte, mal schon rumgespielt, obwohl das jetzt nicht, also obwohl es ja eigentlich quasi nicht brauchst, aber damit man einfach versteht, wie es läuft. Und jetzt hast du das quasi in einer Erwachsenenversion, so nach dem Motto, jetzt kann das auch wirklich was, jetzt bringt das was, nicht nur für Slides und PowerPoints, damit du irgendwas verstehst, sondern das wird deinen Arbeitsfluss sozusagen einfach voll cool erleichtern oder macht auch vielleicht sogar mehr Spaß, keine Ahnung.
Ja, und das gibt mir halt cool. So, wie soll ich sagen, einfach nur so nochmal so zusätzliches, na, wie sagt man das? Einfach so eine extra Fähigkeit, die nicht standardmäßig ist, aber die halt einfach super praktisch ist, die jeder braucht. Weil jeder braucht Leute, die Designs machen können. Also, egal, sobald du dich im Internet bewegst, gibt es immer irgendein Design. Das heißt, jetzt kann ich einfach sagen, hey, egal wo ich lande, egal was ich gerade tue, auch wenn irgendwie die Ressourcen knapp werden, wenn es irgendwie die Leute irgendwie eigentlich da sind, kann ich das halt mit übernehmen, zu gewissen Grad. Es wird nie das Perfekte, ich werde dafür keine Award bekommen, es wird nie geil sein. Also, aber es ist immer gut genug, dass man damit 80% der Strecke hinter sich bringt und sagt, hey, cool, damit kann man arbeiten. Let's go. So, das ist einfach, kann mir jetzt keiner mehr nehmen. So, das ist jetzt mein neuer Skill, den ich freigeschaltet habe.
Kannst du in deine Insta-Bio schreiben. Thigma-Producer, Thigma-Designer.
Ist auch wieder so geil, wie manche Programmnamen einfach so in verschiedenen Sprachen irgendwie einfach weird klingen.
Ich habe mich gefragt, ist das nicht ein griechischer Buchstabe auch? Also da gibt es ja Sigma, aber gibt es auch Thigma?
Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich genau. Nicht.
Oder ist es vielleicht auf Englisch Sigma? Thigma? Nee? Okay. Ich weiß nicht, irgendwie auf jeden Fall habe ich sofort einen Vibe von griechischen Buchstaben.
Ich denke mal Feigen.
Thigma höre. Aber schreibt man das mit F?
Ja, ja.
Ah, ich dachte immer TH. Ich dachte Thigma.
Nee, F-I-G-M-A.
Ah, okay. Ja, dann denke ich auch an Feigen.
Ja. Aber deswegen.
Idees, what it is.
Aber deswegen, so Wochenenden, wenn die einfach so sich anfühlen, den ganzen Mal der Wochentag, du stehst morgens auf, machst deinen Kaffee, setzt dich an den Schreibtisch und bist einfach 8-9 Stunden am Schreibtisch und machst dann abends halt irgendwie was zu essen und gehst irgendwie vor den Fernseher.
Classic.
Classic.
Was guckst du gerade?
Die letzten zwei Filme, die ich geguckt habe, waren Jurassic World und Jurassic World 2 quasi.
Die wollte ich mir aber auch irgendwann mal mit Chiara nochmal irgendwann mal angucken. Ich glaube, es ist einfach nettes Entertainment irgendwie,
ich
oder?
Ich brauchte einfach so einen Wohlfühlfilm. Ich finde, man kann sich nichts wohler fühlen als so ein Raptor, der irgend so Menschen jagt. Nein, aber irgendwie.
Ist ein bisschen wie Transformers und so, oder? Also es ist einfach.
Ja, und es war halt Action, einfach so, wie soll ich sagen, gut. In your face, weil sowohl Netflix als auch Amazon als auch alle anderen Streaming-Sender haben gerade quasi das irgendwie im Programm. Und es ist halt überall irgendwie, keine Ahnung, Top 10 diese Woche. Ah, okay, irgendein Jurassic Park. So, da ist mir aufgefallen, der eine ist jetzt irgendwie, der neueste ist jetzt demnächst irgendwie zum Leihen verfügbar. Das heißt, die breiten das ein bisschen vor. Dachte mir, stimmt, ich habe ich noch nie gesehen. Ich wollte immer verstehen, wieso diese ganzen Memes herkommen. Und eigentlich, was ist mein Antrieb?
Ja, ja, witzig.
Und die neue Staffel ist auch gerade im.
Stimmt, das habe ich auch gesehen, dass die jetzt rausgekommen ist.
Die ist auch ganz gut, die ist richtig gut. Für so eine Serie, die irgendwie eigentlich, wo man es eigentlich denkt, was wollen die da noch zeigen? Haben die es in der Staffel wieder irgendwie geil hinbekommen, dass man denkt, ja, das ist anders, als ich erwartet habe, aber es ist irgendwie cool.
Krass, also weil du hast mir ja schon vor einem Jahr oder so mal, glaube ich, immer davon erzählt. Und das ist ein bisschen wie bei Suits. Ich weiß nicht, das sind so zwei so Serien, oder ich weiß gar nicht, gibt es schon noch zwei, drei Beispiele, die mir da irgendwie jetzt gerade nicht einfallen, aber irgendwie catchen die mich nicht. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach sogar nur die Aufmachung, also vielleicht nur das Thumbnail bei Netflix, wenn ich das sehe und so. Und dann so von den Erzählungen denkt man so, ja, es scheint irgendwie cool zu sein, aber irgendwie verspürt das irgendwie nichts, ne? Bei Physical 100, da brauchst du mir eine Minute geben und ich weiß, ja, ich will das gucken. Habe ich natürlich jetzt auch noch nicht richtig weitergeguckt, ehrlicherweise, wegen dem Umzug, aber da habe ich Bock, das noch weiter zu gucken. Das sagt viel über mich.
Aber auch viel Gutes, weil wenn du dich nicht mit Wall Street-Anwälten oder Serienmännern/Stalkern identifizieren kannst, dann ist das eigentlich auch nicht unbedingt verkehrt.
Sondern mit den stärksten Männern und Frauen aus Südkorea.
Ich habe das aufgegeben. Aber irgendeiner Challenge fand ich es irgendwie so langweilig, dass ich habe gesagt, ich kann es jetzt nicht weiter angucken. Ist mir jetzt auch egal.
Ja, ich habe hier mit Sven vom Leichtathletik, mit dem habe ich da viel drüber gesprochen oder ein bisschen drüber gesprochen. Und deswegen weiß ich nur so einen groben Ablauf sozusagen, weil mein Gefühl sagt, für mich kann nichts cooler als das Kämpfen werden. So,
ja,
also
ja,
wenn die hätten das nicht am Anfang machen sollen, weil das hätten sie meinetwegen, da hätten sie jeden Kampf 10 Minuten zeigen können. Hätte ich cool gefunden, sozusagen. Dann habe ich jetzt den Anfang von der dann irgendwie vierten Folge, also mit dieser Sand-Challenge sozusagen, ein bisschen gesehen. Und da dachte ich mir schon so, ja, wenn sie das jetzt so lange zeigen, das wird mir, glaube ich, langweilig, wie Leute einfach Sand schleppen. Ja. So, ne? Da hat mir Sven gesagt, dass da noch ganz coole Challenges dabei sind, die ich ganz spannend fände. Sowas wie irgendwie Standhochsprung und solche Sachen. Also man denkt, okay, cool, das ist wieder sowas, wo man sich irgendwie cool messen kann, wo ich dann mich auch eben, also nicht vergleichen kann, aber wo ich ein Gefühl habe für,
was ist
okay, krass, das ist eine einfache Sache. So, die kämpfen, einer gewinnt. Die machen einen Hochsprung, der eine springt höher als der andere. Die hängen, der eine hängt länger als der andere. Aber ich will keine Taktik dabei Sand tragen und wer ist schlauer und so. Ich will das will ich alles nicht.
Schon zu hoch.
Ja, aber ich muss auf jeden Fall mal weiter gucken, weil also Sven meinte, es gibt so, also auf jeden Fall die Längen, würde er total zustimmen, aber es gibt irgendwie noch zwei, drei Sachen, also das Finale und das Halbfinale ist irgendwie wohl cool, weil vielleicht skippt man auch mal einfach Richtung Ende, weil was verpasst man?
Ja,
also dann guckt man halt, wer raus war, ist ja auch egal, im Zweifel, bevor man vielleicht ein cooles Ende verpasst, vielleicht guckt man einfach jetzt 2 Folgen oder so mal. Könnte ich mir mal vorstellen, also was mache ich vielleicht mal. Ja, ansonsten gucke ich mit Chiara gerade, weil wir ja immer nur so 20 Minuten gefühlt jetzt uns immer Zeit nehmen, weil wir haben auch noch keine Couch, also wo sollen wir uns hinsetzen und dann irgendwie die ganze Zeit gucken. New Girl, kennst du?
Ja, klar.
Kennst du, ne?
Klar.
Von früher noch. So, und als das früher damals rauskam, weiß ich noch, da habe ich auch, glaube ich, die erste Staffel auf ProSieben, das hieß dann irgendwie so, da lief dann 2½ Men, 2 Broke Girls, 2 New Girl und so
Kram. Ja, ja.
Und da fand ich es, glaube ich, zwischendurch mal ganz witzig. Und ich habe festgestellt, so die ersten 10 Folgen finde ich super uncool. Also ich finde es super unwitzig irgendwie. Ich weiß gar nicht richtig, warum, aber es ist mir zu das Dümmste und Peinlichste, was ich jetzt tun könnte, ist das. Also tue ich genau das. Und danach wundere ich mich, warum das irgendwie nicht funktioniert. Und ich bin aber irgendwie 30 und es geht nicht um irgendwelche 10-Jährigen oder so. Und also es war mir zu gespielt, absurd dämlich so in manchen Situationen quasi. Und das mochte ich irgendwie gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum. Das hat mich aber irgendwie voll nicht abgeholt. So, weil man kann ja auch einfach so sagen, hey, das ist ja voll witzig, tollpatschig, keine Ahnung. Und keine Ahnung. Aber irgendwie hat das mich nicht gecatcht. Ich glaube, weil es zu absurd war. Und jetzt aber so gegen Ende, wir sind jetzt irgendwie bei Folge von Staffel 1, also Folge, ich weiß nicht, Folge 16 oder so, ist es richtig cool. Also da macht es jetzt richtig Spaß, weil diese super absurde Nummer so ein bisschen weniger wird quasi. Und ich auch merke leider, dass die Nebencharaktere mir viel cooler gefallen als sie, als Hauptcharaktere. Das ist irgendwie, finde ich irgendwie schade, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das sagt was über mich aus, dass ich irgendwie, ich glaube, ich finde diesen Art Menschentyp, also ob es jetzt auch ein Mann oder Frau ist, glaube ich, egal, aber wenn so jemand, der die ganze Zeit irgendwie nur auf die Fresse fällt und irgendwie die ganze Zeit nur so, oh, ich weiß nicht, warum, irgendwas ist, finde ich irgendwie anstrengend. Aber die anderen sind irgendwie so überzeichnete, witzige Nebencharaktere, dass ich die wieder cool finde. So, und deswegen, das hält mich gerade so ein bisschen dabei. Deswegen,
wie heißt nochmal der eine Mitbewohner von ihr? Nicht der
Schmitty.
Schmidt. Nee, nicht der Frauenheld, auch nicht der mit der Katze.
Der ist der Beste.
Ja, der ist der lustig. Auch nicht der mit der Katze, sondern der so ein bisschen ihr bester Freund. Man
hat keine Katze. Meinst du Nick?
Ja, Nick. Nick ist so ein bisschen.
Der Broke. Ja, der Broke.
Nick spielt bei Jurassic World im ersten Teil so ein Wissenschaftler, witzig, der so voll. Also, aber auch auf eine sehr, sehr lustige Art und Weise. Und,
als hätten wir es abgesprochen. Ja.
Witzig. Ich saß da nämlich so: Ach, den kenne ich von New Girl. Stimmt, ja, lustig.
Ja. Ja, witzig, weil das Krasse ist ja, das ist ja so mit eine der, weil Chiara hat irgendwie vor 4 Monaten oder so mal gesagt, ich habe mal Lust auf irgendwie eine lustige Serie, die irgendwie so nett für nebenbei ist und so. Und dann natürlich, was macht man dann? IMDb, Comedy-Serien, whatever, Top 100 oder so. Und dann war es irgendwie natürlich so, da irgendwie Scrubs und bla bla bla, haben wir alles irgendwie schon gesehen. Und New Girl hat Chiara, glaube ich, schon gesehen, aber ich irgendwie ja noch nicht so richtig. Und es gibt irgendwie ja 7 Staffeln und so. Da dachte ich, okay, komm, gucken wir das mal. Und ich frage mich, weil die ist ja wirklich mit einer der Top 10 besten Serien überhaupt irgendwie. Und ich frage mich noch, ob das noch passiert oder ob nicht. Also, wenn wir jetzt ja noch 7 Staffeln, ich kenne jetzt die erste. Die erste Hälfte der ersten Staffel fand ich echt nicht geil. Und die zweite Hälfte fand ich jetzt echt ganz cool. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die mich noch so richtig wegflashen wird oder eben nicht. Mal gucken.
Ich muss sagen, ich habe das so sehr episodenhaft mal geguckt. Also, keine Ahnung, so gefühlt 3/4 von Staffel 1, dann irgendwie so Staffel 3 wieder so eine Hälfte irgendwie Fernsehen oder einfach mal so mitgeguckt bei jemandem. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man lernt halt die Charaktere kennen. Und was die halt, glaube ich, ganz geil hinkriegen, ist, dass du die so ein bisschen diesen ganzen Prozess des Erwachsenwerdens in diesem Alter zwischen, weiß ich, 25 und 35
irgendwas. Die sind so 30, ne? Ja. Also so Nick ist auf jeden Fall so 30,
so alt wie wir. Ist das halt eigentlich irgendwie einen so ein bisschen catcht, weil da kommen ja alle möglichen Konstellationen dann auf und neue Charaktere kommen dazu und du lernst einfach dieses Leben kennen. Und das ist so wie, warum hören Leute uns bei Podcasts zu? Ja, irgendwie kennen die uns und denken sich wahrscheinlich so, ja, irgendwie habe ich mich dran gewöhnt, einfach zu wissen, was da so abgeht.
Was da so abgeht.
Und ich glaube, das ist ähnlich mit Jürgen. Man kennt einfach.
Ist das wie bei Heroin? Ich weiß nicht.
Boah, Alter, und scheiße, ich habe irgendwie wieder Free TV. So.
Apropos Heroin, ja,
was? Und es gibt so eine Serie. RTL 2, glaube ich. Wie heißt die? Armes Deutschland oder so? Oder.
Das klingt schon
Harz, katastrophal. Oder Harz und Herzlich oder.
Nein.
Harz, Rot-Gold.
Nein, solche Serien gibt's, nein.
Aber ich weiß nicht, welche davon. Es kann auch sein, dass ich, es ist weder die
eine. Es gibt alle drei.
Ja, es gibt alle drei und es gibt aber, glaube, es gibt noch eine andere. Und in der einen Serie oder Sendung zeigen die so schön so Ruhrgebiet, so Essener Hauptbahnhof und die begleiten dann halt obdachlose, drogenabhängige Menschen.
Oh, ich dachte, es wird jetzt irgendwie witzig.
Nee, es ist einfach so krass, es ist wirklich krass, weil die zeigen halt wirklich, wie die sich teilweise Heroin spritzen, wie die auf der Straße leben, was die alles irgendwie so mit, also es ist halt ein krasses Schicksal, was du siehst, du denkst so, boah, krass, die Leute tun mir echt leid, aber gleichzeitig denkst du dir so, hä, wieso, also wie funktioniert das? Geht die einfach, also geht so ein Kamerateam hin und sagt, hey, Rüdiger, können wir dich einfach begleiten? Also wir brauchen noch eine Szene mit so ein bisschen mehr Action. Schießt du dir noch eine Ladung heute? Oder? Also, wo ich mir denke, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das irgendwie gut finde, dass auf aufmerksam gemacht wird, oder ob ich es irgendwie schlecht finde oder schlimm finde, weil ich mir denke, man muss auch dieses Elend der Leute auch nicht so ausschlachten. Geht es schon schlecht genug? Und ich weiß nicht, ob die dafür was bekommen, aber egal was die bekommen, die gehen zum nächsten Dealer. Also irgendwie.
Und du stehst irgendwie daneben so, ne? Also als Kamerateam und auch jetzt als Zuschauer sozusagen.
Ja, aber anscheinend gibt's das schon so lange, weil ich habe das mal so ein bisschen geguckt und dann auf einmal war es so, wir haben zufällig Name X getroffen, der vor 5 Jahren schon bei uns in der Sendung war und wir haben ihn mal gefragt, wie es ihm jetzt so geht. Oh, surprise, keine Änderung. Und ich so, wow. Also es ist auch nicht irgendwie so, dass man an so Beispielen jetzt auch merkt, die haben den Leuten geholfen, aus der Situation rauszukommen, die geht's jetzt besser. Nichts. Also Das ist jetzt so ein krasses Beispiel, aber.
Ja, es klingt so ein bisschen. Also, wenn du jetzt sagst, RTL 2, gehen bei mir natürlich sofort diese Alarmglocken an mit hier irgendwie so Schwiegertochter gesucht und so, wo damals ja diese ganzen.
Das ist ja doch harmlos dagegen.
Genau, aber ich meine, wo das dann so quasi so rauskam, was man sich schon immer so ein bisschen gedacht hat, aber irgendwie nicht so, ja, nicht so bewusst hatte. Ja. So, dass da ja super viel so, oder bei Supernanny und so, so, hey, Kind, kannst du jetzt mal einfach bitte rumschreien und so? Also, es ist halt irgendwie alles gestaged ist sozusagen. Und das gibt mir irgendwie jetzt bei dem, was du erzählst, so ein bisschen das ungute Gefühl, so dass die halt so sagen, willst du noch 10 Euro mehr haben? Dann mach doch jetzt mal das. Klau doch mal dem anderen Obdachlosen gerade den Schlafsack und wir gucken mal, was passiert. Und wir halten da die Kamera drauf. Ja. Und also, ich möchte keine Unterstellungen machen, aber irgendwie hätte das für mich immer so das Gefühl, glaube ich, weil das einfach so verbrannt ist, diese Formate, dass ich immer das Gefühl habe, okay, es ist alles irgendwie gestaged und dann wird da mit dem Elend von Leuten irgendwie Cash gemacht. Aber gleichzeitig, wenn man das Gefühl bekommt, es ist ein einigermaßen realistischer Einblick, kannst du natürlich auch so ein bisschen diesen dokumentarischen Aspekt irgendwie erfüllen, der dann vielleicht ja sogar ein bisschen interessant ist, anstatt dann immer zu sagen, weiß ich nicht, ich gehe einen Riesenbogen um Obdachlose, ich kenne die quasi nicht, solange ich sie nicht sehe, sind sie nicht da, sondern dass man zumindest mal weiß, okay, es gibt Menschen, denen geht's nicht gut und so weiter und so fort, dann kannst du zumindest diesen Aspekt so ein bisschen erfüllen vielleicht.
Ja. Ich weiß nicht, mein Gesamteindruck jetzt der letzten paar Wochen, ich habe mal so ein bisschen rumgesappt, ne, so ein bisschen ProSieben mal geschaut und andere Sender. Aber mein Eindruck insgesamt ist, dass, was die halt alle super gut können, ist halt sozusagen, dass alles super krasse Profis natürlich im Sinne des Setups. Also die ganzen Sendungen, weiß nicht, Joko und Klaas und wie sie alle heißen, oder auch diese Dokumentarsendung hier mit dem einen Dude, der irgendwie alles an sich selbst macht. Oder auch so, es gibt auch so andere Sendungen, die sind jetzt ganz neu, so mit so zwei so Moderatoren, die halt irgendwie so kritische Themen beleuchten. Alles super geil. So,
Obnhöfel und
so unaussprechbare Namen. Also,
Zerwakis. Ja,
tut mir leid, aber es ist so, da denke ich mir, ihr seid nicht professionell genug, ob euch da so Catching-Namen ausdenkt, den man sich merken kann. Also jetzt, als würden wir uns hier Willi Wiedergold podcasten, dann würden die Leute auch denken, was
Wiedergold
Gesundheit.
Und
also, naja, jedenfalls, und dann guckst du dir so an, wie das produziert wird, das ist einfach alles geil und stylisch und so, aber Inhalte sind halt so schlecht oder halt so low, wo ich denke, mittlerweile gibt es halt so YouTuber, die machen einfach bessere Inhalte, also besser recherchiert, tiefgründiger, mehr Entertainment irgendwie präsentiert. Die Videoqualität ist halt grottenschlecht oder halt schlechter als ProSieben oder andere Sender, aber
wenn überhaupt.
Ja, aber die Inhalte sind halt wirklich cool. Und da dachte ich mir so, ja krass, muss auch ziemlich schwierig sein, für die irgendwie in Konkurrenz zu treten, jetzt mittlerweile. Und natürlich sind die froh, wenn die irgendwie so Leitfiguren wie Joko und Klaas finden, die wohl sagen können, hey, jede zweite Entertainment-Sendung baut auf diesen Charakteren auf und einer von den beiden ist immer irgendwie da und macht irgendwas. Mhm. Also das ist mein Eindruck irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht,
ja
warum brauche ich das eigentlich?
Also, ja, ich verstehe. Ich habe eben wieder ich habe heute den GZ-Ummeldedings quasi ausgefüllt, weil Chiara irgendwie da schon zahlt und ich dann quasi einfach nur mitlaufe. Und ich habe immer gedacht, also es gibt ja so die Leute, die dann immer so bewusst sagen, so, ich habe keinen Fernsehanschluss mehr, da läuft nur Scheiße, sondern nee, wir haben einfach kein Fernsehen mehr geguckt und jetzt gucken wir halt Mediathek und so
ein Shit
seit, keine Ahnung, 6 Jahren oder so. Und ich habe das Gefühl, ich vermisse auch nichts, weil alles, was ich im Fernsehen cool finde, weil es gibt Sachen im Fernsehen, die ich cool finde. Zum Beispiel gucken wir jetzt immer wieder hier, wer steht wie die Show, ne? Also, wo man
irgendwo
einfach hinsetzt.
Aber komm, da ist doch der, wie heißt der, Farid oder so? Oder
Nee. Farid Yadim war letzte Staffel.
Ja, aber das ist doch der Einzige, der cool ist in der Sendung, oder?
Der war Hammer, aber Olli Schulz war
auch
ganz
cool. Also
den
mag
ich ganz gerne.
Aber da denke ich ja eher an Spotify und nicht an ProSieben, weißt du?
Das stimmt. Aber jetzt in der neuen Staffel sitzt Sido, der ist ganz witzig auf jeden Fall. Jasna Fritzi Bauer, glaube ich, heißt sie. Und warte, bin ich doof? Wer ist Nummer 3?
Ich habe auch gerade. Ich sehe.
Hier, Bill von Tokyo Hotel.
Ah, stimmt. Stimmt.
Genau, und der ist auch ganz witzig. Also, ist eigentlich wieder eine ganz witzige Kombi. Kann für mich noch nicht in der Besetzung die letzte Staffel schlagen, weil ich einfach ein sehr großer Farid-Fan bin. Ich es einfach sehr witzig finde. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Genau, also, das gibt Sachen, die ich auch ganz cool finde, so. Oder bei YouTube gucke ich mir dann eben die einzelnen Spiele bei Joko und Klaas quasi an, weil ich die Spiele ganz cool finde und mal immer gucke, was ich da vielleicht übernehmen kann. Aber zum Beispiel gucke ich mir dann nicht die Challenges am Nordcup von irgendwas an, weil ich mir denke, ja. So, denen geht's eh gut, so, das wird schon cool sein und das ist hochproduziert und es geht um Entertainment und das ist schön. So, und was ich aber eigentlich sagen wollte zu deinem ersten Punkt mit, ich habe von dem, was du jetzt auch erzählst, da sofort das Gefühl, dass das so stehen geblieben ist auf dem Level von Galileo. So, Galileo war immer hammer cool früher. So, ne? Das war immer so das, wo man dachte so, hey, da kann man voll spannende Sachen lernen. So, das, die Sendung mit der Maus für Jugendliche, ja, Erwachsene, ja, sozusagen irgendwie. Ne? Und ich habe das Gefühl, wenn du jetzt dazu erzählst, so, dass es informierender und besser nicht geworden ist, zumindest auf den privaten und so. Ne? Natürlich kann man sich irgendwie 2 Stunden Dokus angucken auf irgendwelchen Sendern und so, aber es gibt jetzt ja gerade so im Hauptprogramm auf den privaten irgendwie eine Sendung, wo man sagt, hey, das ist voll spannend, ja, ja, und da werde ich informiert sozusagen. Und da würde ich dir total zustimmen, dass wenn man dann irgendwie so den YouTube-Channel hier von MyLab oder so dir anguckst und so, ne, das ist ja quasi das Prinzip genommen, Galileo, man guckt sich ein Thema an, macht eine Viertelstunde Beitrag zu, danach bist du einfach schlauer. So, ne? Und ich glaube, dass das einfach, ich weiß nicht, ob dann das Fernsehen einfach damit nicht konkurrieren kann, weil die Leute das eh im Internet gucken und deswegen müssen sich was anderes überlegen. Deswegen gibt es immer diese ewig langen Talkrunden und womit die halt punkten können, sind halt Gäste. Ja, so, ja. Mit dem Motto, okay, wir haben irgendwie hier bei Lanz, keine Ahnung, alle Leute sitzen, die man irgendwie so sehen will. Und das ist halt bei YouTube noch relativ wenig. Da hast du ja oft eher unbekannte Leute, die ja nicht zwingend schlechtere Sachen sagen. Aber damit zieht das Fernsehen gefühlt noch so ein bisschen, ne? Mit Namen so ein bisschen.
Ja, wobei,
aber nicht mit Formaten im
Zweifel. Wobei, da ist ja auch, Podcasts sind da ja auch richtig stark geworden mittlerweile.
Ja, stimmt.
Jetzt auch im deutschen sprachigen Raum auch, aber auch im englischen Sprachraum, wo halt wirklich gefühlt alle Länder zusammenkommen. Das ist auch natürlich krass, wie du teilweise halt Leuten zuhören kannst in so einem Podcast, die ja niemals irgendwo da im Fernsehformat irgendwie auftauchen würden. Die halt von, weiß ich nicht, richtig interessante Charaktere, die sich zu Nischenthemen unterhalten, die du niemals auch bei NTV zeigen kannst. Weil wir wissen alle, ne, alles, was die Leute sehen wollen, sind Hitler-Dokus, so jeden Tag, 24/7.
Absolut.
Und da passt, da ist halt kein Platz für Physiker, der über Quantenphysik redet, so auf einem Niveau, wo du einfach nur jedes 12. Wort annähernd irgendwie hoffst zu verstehen. Aber so,
und das 2 Stunden lang.
Ja, genau, das 2 Stunden. Oder ja, ich habe mir mal einen Podcast dran gehört, der war 7 Stunden lang.
Das hast du im Podcast mal erzählt.
Ja, und stell dir mal vor, du bist selbst so Sender und auf einmal bist du NTV oder so, ja, Podcast mit XYZ, 7 Stunden. Und denkst du so,
ja,
das sind ungefähr 3 Milliarden Werbeclips, die diese Podcast.
Ja, das auch noch. Das, ja, auch noch, das auch noch, das stimmt.
Deswegen, aber das ist auch interessant, wenn man da den Vergleich zieht, sagst du, zahlst irgendwie 17, 18 Euro, also 16 Euro irgendwas, 18, 17 Euro Rundfunkgebühr im Monat?
Echt?
Im Monat? Es wird immer quartalsweise abgerechnet, sind aber irgendwie 17 Euro im Monat. Das ist ungefähr so viel wie YouTube Premium Mitgliedschaft. Werbefrei dann auf der einen Seite versus, ja, werbefinanziert, ja, plus, ja, das. Also, ich sag einfach, also ich würde einfach behaupten, das ist das, was mich, glaube ich, das ist die einzige Sache, die mich wirklich stört mit diesem Skandal, der rausgekommen ist hier im RBB, also hier Brandenburg, Berlin, Rundfunk, bla bla bla, dass sich einfach alle so Geld in die Taschen hin und her geschoben haben. Das ist das, was mich aufregt, weil ich vermute halt, die könnten besser sein, theoretisch, mit dem Budget, oder man könnte das Budget kürzen und die wären gleich scheiße. Also eins vor beiden, aber ich glaube, da ist halt so ein Block an, also man zahlt irgendwie, wenn du dir überlegst, so, wie effizient sind sie im Content versus Budget oder was ich monatlich zahle für dieses Format? Sind einfach schlecht im Vergleich zu diesen großen Plattformen halt wie YouTube und auch Spotify Family ist natürlich, hat gefühlt einen größeren Wert für die meisten Menschen mit Podcasts und Musik als der gleiche Beitrag für öffentlich-rechtliches.
Ja. Wobei man da nur, also 2 Sachen dazu, wo man da dazu sagen muss, da ist ja durch Funk und so mittlerweile ja auch viele Formate quasi, die man auf Spotify und YouTube irgendwie auch sieht, die ja irgendwie öffentlich-rechtlich sind. Man merkt ja, also da kann man zumindest ihnen zugutehalten, dass sie da zumindest mal jetzt seit, keine Ahnung, 3 Jahren oder so, ne, mal versuchen irgendwie da auch Inhalte zu liefern sozusagen. Aber was ich mich gerade noch gefragt habe, ob das, weil du sagst, ne, die haben irgendwie sehr viel Geld und entweder könnten sie geilere Sachen machen oder sie könnten mit weniger Geld das gleiche Niveau produzieren. Und da habe ich mich gefragt, ob das wirklich eine Geldsache ist oder ob einfach dieses Format es nicht anders hergibt sozusagen, dass Menschen so sozusagen, dass irgendwie so Budgets für Menschen so teuer sind, die da irgendwie einzuladen, dass diese ganzen Fernsehcrews mit den Kameras, dass die ganzen Studios und so, das ist alles so teure, wie so ein bisschen wie damals über Sparkassen und diese ganzen großen Banken sozusagen gesprochen haben, dass es einfach so große Kostenblöcke sind, dass und dass der Inhalt quasi immer verliert, weil du dich dann quasi, weil du schon mit dem Gedanken rangehst, wie können wir das Format so produzieren, dass die Werbeblöcke gut funktionieren, weil ohne die Werbeblöcke sterben wir, weil ohne Werbeblöcke funktionieren wir nicht und da haben wir nicht genug Geld und bla 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 bla, dass ich mich dann frage, bei welchen oder ob die sich, also ob Fernsehsender sich es überhaupt leisten können, Inhalte in den Vordergrund zu stellen, weil was ist, wenn es nachher keiner guckt? Dann hast du den geilsten Inhalt geliefert, aber du hast unendlich viel Geld verbrannt. Wohingegen ein YouTuber ja sagen kann, okay, naja, wenn das Video keiner klickt, dann ist das also jemand, der jetzt nicht davon hauptberuflich lebt sozusagen. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage, oder? Das wäre so mein Gedanke.
Du hast, also das im Öffentlich-Rechtlichen hast du ja, also vereinfacht gesagt, es fließt super viel Budget rein durch die Monatsbeiträge und durch Werbung und dann wird das ja irgendwie verteilt. Und Fernsehen ist ja nur eine Variante. Es gibt ja Radio, Fernsehen, YouTube und so weiter. Und ich glaube halt, mein Punkt ist einfach, dass ich glaube, dass sehr, sehr viel Geld irgendwie in Sachen reingesteckt wird, die nicht mehr zeitgemäß sind. Sei es jetzt.
Ja, du brauchst zum Beispiel nicht 10 regionale Fernseh-, Radiosender und solche Sachen. Also, das könnte, würde ich jetzt persönlich sagen.
Zum Beispiel. Oder also das, braucht man diese harten Hardcore-Studios noch? Also, braucht man jetzt so ein. Ja. Also, braucht man ein professionelles Studio, um Nachrichten hinzukriegen? Weil du hast auf der einen Seite hast du die Leute, die 60-Sekunden-Clips machen für TikTok und Instagram. Die sind echt gut. Die sind inhaltlich gut. Gleicher Inhalt, aber halt kürzer und einfacher produziert. Auf der anderen Seite hast du halt Kamerateams und Cutter und Leute, die sich im Live-Fernsehen auskennen. Denkst du so, also wenn der Hauptzweck ist halt neutral oder halt ohne groß Bias irgendwie Informationen fließen zu lassen in allen möglichen Formaten, dann kann man sich fragen, okay, wo können wir halt Sachen, Gelder halt einsparen und halt vielleicht Inhalte umschiften. Ich glaube halt, da ist halt ein Riesenpotenzial. Dann hast du noch die andere Problematik, dass du quasi Plattform und Publisher gleichzeitig bist. Also auf der einen Seite stellst du die Plattform, sagst hier, ich habe eine eigene Lizenz für Radiofrequenzen oder für Fernsehen-Slots oder für was auch immer. Und gleichzeitig bin ich aber derjenige, der die Inhalte auch produziert und dann halt published. Das heißt, ich bin für beides verantwortlich. Und das ist bei YouTube natürlich einfacher. Die sagen, hey, wir sind nur eins, wir sind nur die Plattform und irgendwie machen die Leute den Content. Und auch da ist halt gefühlt, da ist halt ein bisschen was passiert. Also du hast zum Beispiel ja mit, kurz gesagt, einfach einen der deutschen krassesten Sender, der auch bei Funk unter Vertrag war, nicht mehr, aber war, und da auch für die halt gute Inhalte produziert hat. Das heißt, da ist schon so ein bisschen was passiert in dem Bereich. Und du siehst ja auch, hey, cool, es gibt so Modalitäten, wo das gut funktioniert. Gleichzeitig haben die aber auch gesagt, das fand ich interessant, was meine These bestätigt hat, die haben sich
das Abbruch, das eben, warum wir raus sind,
Video. Ja, genau.
Von kurz gesagt.
Wo auch so mehrere Messages drin waren. Eine der Messages war halt, hey, wenn wir uns selbstständig machen, ohne den quasi die Connection zum Öffentlich-Rechtlichen, haben wir halt mehr Freiheit in unserem Geschäftsmodell. Wir können halt Merch machen und so weiter und so fort und können es halt einfach mehr entfalten. Einfach, es ist lukrativer für uns. Wir brauchen die nicht, um Inhalte zu machen, aber die brauchen uns. Und da merkst du halt, oh, da ist es nicht attraktiv genug. Also sehe ich da halt auch Potenzial, wie du es schaffen kannst, zu sagen, hey, wie können wir halt Creator oder Content-Creator unter Vertrag nehmen vielleicht, das denen möglichst sexy machen, vielleicht dort mehr Geld reinschieben oder halt dort mehr öffentlich, also mehr Sachen ermöglichen, statt halt eben irgendwelche fancy High-Gloss-Studios zu betreiben, als Beispiel. Oder halt krasse Gehälter mit irgendwelchen Vorstandsfahrern und so weiter, wo du denkst, ja, okay, kein Wunder.
Also, ja, dass das riesen aufgeblähte Systeme sind über die Jahrzehnte, ich glaube, das ist, also ich will nicht sagen, das ist natürlich so, aber ich vermute, dass sowas immer, wenn solche Institutionen sich lange halten, dann blähen die irgendwie auf und man kann das gar nicht so richtig verhindern, könnte ich mir fast vorstellen so. Aber was ich mich noch so ein bisschen frage schlussendlich ist, aber hat das reine Fernsehen oder die reinen Radiosender, haben die das Publikum dafür so? Weil es gibt ja, also was ich nur so mitbekommen habe, ne, dass es ja Radiosender gibt, die lassen da manchmal auch so eine Stunde Talkstrecke laufen, wie so eine Art Podcast sozusagen. Ne? Manche Podcasts gibt es ja, die auch ursprünglich mal im Radio gelaufen sind, so, ne? So wie von Olli Schulz und Böhmermann, die war früher auch im Radio sozusagen. Und so wie ich das mal mitbekommen habe, ist, die können da nicht weiter senden sozusagen, weil das Publikum das nicht will. Die wollen nicht eine Stunde Talk, weil da kannst du nicht einfach mal reinseppen beim Autofahren, sondern du willst da Musik, eine kleine Ansage und die soll immer gleich bleiben. Also dieses Format ist ja so gewachsen, könnte man jetzt mal zumindest die These aufstellen, weil das Publikum das so will. Der Bedarf war so, sag ich mal so, und alles andere wurde nicht geklickt, deswegen wird es nicht mehr produziert. Und jetzt ist natürlich die Frage, kannst du, sag ich mal, von außen irgendwie im Zweifel dem Fernsehen, sag ich mal das Beispiel Fernsehen, Radio, same, aufdrücken oder, sag ich mal, wenn wir uns wünschen, so, wir würden gerne Inhalte haben. Ich würde mir gerne 2 Stunden abends irgendwie einen geilen Talk mit irgendwelchen Physikern und keine Ahnung was angucken. Ja. Würde ich tun. Aber dann ist ja die Frage, würden das die Menschen, die Fernsehen gucken quasi? Würden die das auch tun? Oder ist es nicht einfach so, dass man sich damit abfinden muss oder dass man einfach sagt, okay, es sind verschiedene Nischen, die bedient werden. Das Fernsehen ist Nische X, für den ich zapp mal rein, bisschen Werbung, bisschen Light Entertainment. Two and a Half Men wird 100 Mal wiederholt, weil das hat ja ProSieben nicht zum Spaß gemacht, dass sie immer die gleichen Sachen wiederholt haben am Nachmittag, weil es ja einfach geklickt hat wahrscheinlich. Und dass man dann sagt, okay, aber für diese geilen Inhaltsformate muss es dann Podcast, YouTube oder keine Ahnung was sein, weil die Leute dann bewusst sich hinsetzen können, die können pausieren, die können wieder einsteigen und so weiter und so fort. Und dann würde ich dir aber, wenn wir diese These mitgehen, würde ich dir in dem Fall total zustimmen, dass man sagt, da muss ich dann quasi, dann mit Funk, ist es ja der erste Schritt sozusagen, da müssen die sich so gut aufstellen, dass sie da eben auch dann mithalten können, mitlaufen können und nicht irgendwie dann eine Hürde, also das halt so Sachen wie kurz gesagt, dann einfach da rausgehen sozusagen. Und auch Kritik oder nicht Kritik, das Klima ins Land war ja ganz ähnlich. Das ist ja aufgebaut worden mit Funkgeldern sozusagen, lief super, super gut. Und die sind ja dann auch, also schon vor der ganzen Klimanummer, ja schon dann quasi rausgegangen sozusagen aus dem Funkvertrag oder wurden nicht weiter verlängert. Ich weiß gar nicht, wie es war. Aber das sind auf jeden Fall ja Beispiele für, naja, es kann funktionieren mit dem Überbaufunk sozusagen. Und das müsste man ja im Prinzip weiter irgendwie ausschärfen. Oder letzter Punkt, sorry. Was ja auch funktioniert, sind die Podcasts, so ich glaube, so ein paar True-Crime-Podcasts und so und diese News-Podcasts, gibt ja wahrscheinlich auch einen Tagesschau-Podcast, wo du einmal am Tag irgendwie so ein Tagesschau-Update kriegst. Also ich könnte mir vorstellen, die machen diesen Step schon irgendwie, aber wahrscheinlich sind sie durch ihre Institutionen vorgegeben irgendwie einfach sehr langsam und deswegen sind sie nicht so schnell da drin. Ne? TikTok zum Beispiel läuft da, glaube ich, auch ganz gut
Tagesschau-mäßig. Ja, es ist halt interessant, weil was du beschreibst, ist eigentlich die Realität, nämlich die Medienlandschaft hat sich so sehr verändert, dass eben das, was ursprünglich halt der Hauptmedienkanal war, nämlich Fernsehen oder Radio, nur noch eine Nische ist. Und wenn man dann aber jetzt überlegt, okay, warte mal, warum zahlen wir für eine Nische monatlich Geld? Weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, ein Bruchteil der Leute, die das mitfinanzieren und davon auch was haben sollen, nutzen es nicht oder nicht in der gleichen Form, wie es ursprünglich mal war. Und da ist einfach, glaube ich, halt notwendig, die Frage zu stellen, was ist der ursprüngliche Sinn und Zweck? Also welches Problem sollte nämlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk irgendwie lösen? Und wie löst man das Problem heute? Und ich glaube, die Antwort, die du dann auf diese Frage findest, das wird wahrscheinlich viele Antworten geben, ist nicht die, die heißt, wir haben irgendwie ganz viele Radiosender und Fernsehformate. Und die Frage ist auch, die ich mir stelle, ist das überhaupt realistisch? Was auch immer dabei.
Was genau ist realistisch?
Zu sagen, wir haben ein
dieses unabhängig Ding wieder?
Genau, also wir schaffen
das Ziel ist ja eigentlich unabhängige Nachrichten
zu schaffen. Unabhängige
Medium zu sein, ja.
Neutrale Berichterstattung.
Ja.
Geht das? Also, kannst also in einer Welt, in der es so viele Nachrichten, so viele Informationen gibt, können die es überhaupt schaffen, selber diese unabhängige Instanz zu sein? Oder sind sie nicht auch das Produkt von Überinformation und zu viel? Und gibt es, also kann man diese Aufgabe überhaupt noch stemmen?
Da muss ich so ein bisschen an unsere letzte Folge denken, so, ne, wo es ja darum ging, ne, kann eine KI überhaupt neutral sein? Ja. So, ne? Da haben wir ja auch darüber gesprochen, ne? Da gibt es ja auch Menschen dahinter sozusagen, die dann wieder, ne? Und das ist ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen wie die Frage nach dem objektiven Urteil. So, du kannst dich irgendwie immer annähern, du kannst versuchen, möglichst objektiv zu handeln, du kannst versuchen, möglichst neutral zu berichten, sozusagen. Aber es wird immer Menschen oder Meinungsrichtungen geben, die du mit dieser Neutralität oder was du Neutralität nennst, für die das auf keinen Fall Neutralität ist, sozusagen. Deswegen ist es wahrscheinlich, wenn ich drüber nachdenke und wie du sagst, würde ich sagen, nee, es gibt es nicht, aber es gibt den Versuch, das zumindest zu schaffen, das zu tun, sozusagen, und damit zumindest eine breite Menge. Wahrscheinlich ist dann Neutralität von der Definition her, ist wahrscheinlich dann für die meisten Menschen neutral, sozusagen. Und dann ist natürlich wieder die Frage, ne, ist jetzt die Mehrheitsmeinung immer das Beste und so weiter und so fort. Kann man natürlich darüber diskutieren.
Ja. Ich glaube halt, dass meine These ist, ich glaube, dass der Versuch, in einer solchen Konstellation, wie sie heute haben, eher zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich so auf die jüngste Vergangenheit gucke. Weil die meisten der Dinge, die alle berichtet haben, alle, wo alle gedacht haben, nee, das ist nicht so, haben sich als anders herausgestellt im Nachhinein.
Ich weiß nicht, was
Beispiel. Du Covid bricht aus, alle, okay, Fledermaus, was auch immer. 2 Jahre später hat sich herausgestellt, oh, wahrscheinlich doch nicht, doch was anderes. So. Aber du kannst halt, oder da musst du halt, wie soll ich sagen, da musst du halt super vorsichtig sein, wenn du sagst, mein Ziel ist Neutralität und Objektivität, da musst du halt super, super vorsichtig sein, dass du deine Reputation nicht verlierst. Weil alles, was dir bleibt, ist das Vertrauen der Leute, dass du sagst, hey, die geben sich größte Mühe. Und das musst du nachweisen können. Wenn du aber, wie alle anderen auch, und das ist kein Vorwurf, sondern einfach nur eine Beobachtung, über manche Themen so, sozusagen, felsenfest überzeugt berichtest, von wie, ja, das ist ganz klar das und jedes. So, und auf einmal stellst du heraus, es ist doch nicht so, wie alle gedacht haben, warum auch immer, dann verlierst du an Reputation, so wie alle anderen auch. Und dann verliert eben das gesamte Format an Reputation und Vertrauen. Und dann ist es noch umso schwieriger, quasi deine Rolle zu erfüllen. Und ich frage mich, ob das überhaupt noch möglich ist, weil du hast halt den Druck der Schnelligkeit, also du musst schnell Informationen verteilen und gleichzeitig versuchst du aber die Wahrheit neutral zu sagen und da stehst du halt im Konflikt. Und ich glaube, der Druck des Geschäftsmodells, der Druck der Konkurrenz ist so groß, dass das eine nahezu unmögliche Aufgabe ist und mit jeder Meldung, die sich als irgendwann falsch herausstellt und davon wird es immer wieder welche geben, egal zu welchem Thema, wirst du halt weiter weg von deinem Ziel kommen, weiter weg für dich von deinem Ziel entfernen, nämlich als neutrale Instanz der Wahrheit wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, da hast du als individueller Journalist, der sagt, hey, ich hab meinen Lifestyle im Griff, kann mich selbst finanzieren und ich kann halt 5 Jahre lang an etwas arbeiten und das dann publishen, hast du, glaube ich, bessere Chancen, als solche Instanz wahrgenommen zu werden, als eine Institution wie egal welche Institution, egal. Also ich glaube, das Individuum hat größere Chancen, diesen Wahrheitsgehalt einer Menschengruppe zugesprochen zu bekommen, als eine Institution, die halt eben verschiedene Interessen bedienen muss. Und ich glaube, das ist
Das finde ich spannend. Ja.
Zum Beispiel, um da ein Beispiel zu geben, es gibt so einen Dude, der heißt irgendwie Seymour Hersh oder so. So ein legendärer Journalist. Habe ich nicht gekannt, habe ich erst vor ein paar Wochen kennengelernt, so dass es den gibt. Der hat seine Karriere damit aufgebaut, der hat halt über den Vietnamkrieg irgendwie berichtet, hat die ganzen Folter und Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt, obwohl er selber Amerikaner ist, also so ein bisschen, ne, so ein bisschen gezeichnet als, der traut sich was gegen seine eigenen Leute zu sagen, sinngemäß. Der hat irgendwie so ganz viele Skandale über irgendwelche Gefängnisse, die USA überhält, also er hat so sehr, sehr viel so im Bereich Krieg und Folter und solche Sachen aufgedeckt. Und der hat auch irgendwann mal gesagt, er hat auch viel für, ich glaube, die irgendeine große Zeitung, New York Times oder irgendwie, also eine von diesen großen Zeitungen. Ja. Also sehr lang für die gearbeitet, hat sich aber auch jetzt selbstständig quasi gemacht. Irgendwann gesagt, hey, dort kann ich nicht mehr, in dieser Institution kann ich nicht mehr meine Stories bringen. Und es ist nicht, und, ne, jetzt kannst du glauben, der lügt, der ist da verrückt geworden, who knows. Aber jetzt kannst du halt sagen, das bedeutet jetzt an dem Beispiel, ist jetzt nur eins, sagt nichts über die Allgemeinheit, aber das ist so ein Beispiel dafür, dass mir zeigt, hey, es gibt die Option, ich mach's selber, ohne Filter, ohne Redakteure, ohne Editorial und kann halt die Sachen bringen oder ich kann halt in eine Institution gehen mit den Konsequenzen, dass die Institution halt irgendwelche Interessen selber irgendwie verfolgen muss. Darf ich den richtigen Leuten auf die Füße treten? Ja, nein. Und für ihn als Individuum ist es wahrscheinlich einfacher zu sagen, hey Leute, ihr kennt mich seit 40 Jahren, hier ist eine neue Story, glaubt mir, ihr habt mir vorher glaubt, ich habe Pulitzerpreis, cool. Versus, hey, glaubt der New York Times, weil die New York Times hat von 100 Stories, vielleicht irgendwie 30, die irgendwie so halbwegs richtig waren. Und 70 waren richtig, aber diese 30 zerstören halt das Image der 70. Und ich glaube, es ist halt für Individuum halt einfacher, einfach real zu bleiben in dem Sinne. Oder einfach authentisch zu bleiben oder wahr zu bleiben, was auch immer das heißt.
Aber da habe ich 1000 Gedanken irgendwie zu im Kopf. Ich glaube, so ganz persönlich muss ich sagen, ich glaube, bei mir als erstes wäre so dieses, also in mir sagt schon etwas, ich habe das Gefühl, ich würde einer Institution irgendwie eher vertrauen als einer Privatperson. Ich versuche dir zu erklären, warum, weil ich zumindest der Institution erstmal unterstelle. Also das heißt, also ich glaube, wir sind uns einig, es gibt
die Privatpersonen, die nur Bullshit schreiben würden. Klar. Und es gibt die, die halt gut sind. So, ne? Genau, gibt es Institutionen, die gut sind. Und so. Das ist, glaube ich, immer das Problem. Ich habe jetzt gerade quasi die gute Institution im Kopf und die bösen Privaten. Und du hast die bösen Institutionen im Kopf und die guten Privaten sozusagen so ein bisschen. Ne? Aber nur, um es mal aufzuzeigen, dass ich da das Gefühl habe, okay, du hast so irgendwie Review-Prozesse, da gucken mehr Leute drüber, du hast ein Team und so weiter und so fort. Und jemand, der alleine ist, der, also das merkt man ja selber, wenn man ganz viel mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt ist, dann bist du ja noch mehr in deiner eigenen Blase und hast deine eigene Brille. Klar, wenn ich dann als Zusehender weiß, das ist der mit dieser Brille, dann ist das zumindest in dessen Augen real. Ja. So, und dann kannst du das vielleicht auch einordnen sozusagen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jedem zutrauen können. So nach dem Motto, wenn diese Privatperson dann quasi für alle publishen würde, wenn wir jetzt sagen, das wäre eigentlich das Coolste, wenn es diese privaten Kanäle quasi gäbe. Und jetzt jeder Otto-Normal-Mensch soll sich daraus quasi aussuchen, wer ist meine Quelle sozusagen. Ich glaube, wir würden da viele Menschen überfordern. Und wie willst du, also nicht, du willst natürlich nicht kontrollieren, aber wer sagt nicht, dass sie nachher den ganzen Bullshit-Privaten, die nur Fake-Scheiße verbreiten sozusagen, denen folgen, weil sie einfach nicht, weil sie keine Einordnung bekommen, keine Review-Prozesse sozusagen. Das wäre so zumindest die Sorge, die ich da irgendwie habe. Und als, und als Negativbeispiele so ein bisschen merkt man es ja immer, diese ganzen Right-Wing, also jetzt in Deutschland zum Beispiel, diese ganzen rechten Leute, die dann quasi sagen, ja, diese Zeitung hat mich nicht mehr für sie schreiben lassen. Ich mache jetzt mein eigenes News-Format irgendwie offen und ich bin jetzt irgendwie hier White-Supremacy-Typ so irgendwie und ich bin in meinem kleinen Kämmerchen und sag euch, was wirklich die Wahrheit ist, weil die da oben, diese bösen Nachrichten, die verbieten mir quasi alles. Und dann fällt es ja selbst mir schwer einzuordnen. Also ich denke immer, wenn jemand so auf alle anderen draufhaut, dann denke ich immer, okay, du erzählst erstmal Scheiße und nicht die alle anderen sind die Bösen. Aber vielleicht, also jetzt nicht in dem Beispiel, aber vielleicht hat ja diese Person sogar recht. Aber woher soll ich, außer mit blindem Vertrauen, jemandem durch den Bildschirm dann das Vertrauen aussprechen und sagen, okay, bei dir glaube ich, dass du wirklich recht hast. Ne? Nimm ein prominentes Beispiel mit Julian Reichelt und der Bild zum Beispiel. Ne? So, der, das Aushängeschild sozusagen für die Bild-Zeitung und man, also ich würde jetzt sagen, okay, die Bild-Zeitung hat schon nicht den geilsten Ruf sozusagen und wenn dann jemand denen quasi schon zu heikel wird, weil er irgendwie Skandale an der Backe hat und der sich dann quasi noch selbstständig sozusagen macht mit einem eigenen News-Format und keine Ahnung, dann irgendwie crazy Sachen macht sozusagen oder Ken Jebsen damals. Ja. Das sind ja alles so jetzt für mich so Beispiele, die in den Kopf kommen, wo ich sage, naja, es sind auch Leute, die wahrscheinlich von sich dachten, ich sag hier die wirklich neutrale Wahrheit sozusagen, er muss ja das Neutrale sagen, diese Flüchtlinge, die sind nämlich wirklich die Bösen sozusagen. Und dann finde ich es gut, wenn da institutionelle, aber im Zweifel, das können auch private sein, meinetwegen, einordnen, nee, das ist Bullshit, weil aus den und den Gründen sozusagen. Ne? Also man kann natürlich auch in diesem Privaten sozusagen so Regulatorien haben, nur ist halt mega aufwendig. Ist halt super anstrengend, wenn du halt nicht mehr diese Anlaufstelle hast. Und, letzter Punkt, sorry dazu, ich glaube, wenn jetzt ich von mir ausgehe, dann weiß ich einfach, okay, alles, was ich konsumiere, ob es Nachrichten sind, ob es unser Podcast ist, ob es deine Meinung ist, meine Meinung ist, irgendwer mit mir redet ist, weiß ich, ja, das ist wahrscheinlich zu einem bestimmten Teil einfach nicht ausgedacht, aber das ist halt die Meinung von dieser Person sozusagen. Und genauso ist es bei Nachrichten auch. Das ist quasi die Meinung der Institution sozusagen. Das heißt, ich gehe nicht mit diesem super Neutralitätsbegriff da dran und kann das dadurch einordnen, aber trotzdem vertraue ich dann dem Medium, dass zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit an wenig Bullshit-Anfälligkeit sozusagen hat. Und da müsste man natürlich jetzt irgendwie mal auswerten. Aber zum Beispiel ich ganz persönlich würde jetzt sagen, die Newsquellen, die ich mir so zusammengesucht habe irgendwie, die sind nicht fehleranfälliger als jetzt, sage ich mal, andere sozusagen. Und natürlich kann ich mir jetzt ganz viele Spezialisten zusammensuchen und nur noch deren Meinung quasi konsumieren. Aber das ist mir persönlich zu anstrengend und das für jedes Thema. Deswegen brauche ich diese zentralen Anlaufstellen. Und irgendwie finde ich das dann ganz gut, wenn ich dann sowas wie die öffentlichen Rechtlichen sozusagen habe. Nur würde ich total mitgehen bei dem Argument zu sagen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal vor irgendwie 100 Tapes oder so gesprochen, dass ich es geil finde, wenn man sagen könnte, okay, dadurch, dass die Geld bekommen von jedem Bürger und jeder Bürgerin, können die so unabhängig sein, dass sie nicht schnell die Schnellsten sein müssen, sondern die können hingehen und sagen, yo, lass die mal alle publishen, lass mal hier die Bild und alle da sich irgendwie streiten, wer die geilsten Fotos von den Opfern von irgendwas macht. Wir bringen in 2 Wochen einen geilen Investigativbericht sozusagen über eine Stunde, gebührenfinanziert und ordnen das mal alles quasi ein, weil das ist unsere Aufgabe. Das fände ich halt voll geil, wenn die halt selber nicht mehr den Anspruch hätten, die Schnellsten zu sein und deswegen dann eben fehleranfälliger sind, sondern sich eher die Zeit nehmen. So, das nur als.
Ja. Ich finde, du hast eigentlich perfekt beschrieben, wenn du so ein Koordinatensystem dir vorstellst, so, und dann kannst du verschiedene Regler so schieben und dann kommen so verschiedene Sachen bei raus. Ich glaube, eine Wahrheit, die du genannt hast, ist, Sowohl bei Institutionen als auch bei Individuellen gibt es immer das gesamte Spektrum an Menschheit. So von ja. ganz links, ganz rechts, ganz extrem, ganz neutral, ganz subjektiv.
Falsch, ganz richtig.
So, es gibt alles, so immer. Also du findest wahrscheinlich kein Szenario, wo es wo alle irgendwie super toll sind. So. Also, und ein Beispiel hast du auch genannt. Interessant ist halt, dass man quasi dennoch für sich so eine Assoziation hat mit dem Format. Also nach dem Motto, das Format Institution ist für mich entweder positiv oder eher negativ belegt. Das Format Individuum hat für mich so einen Touch ins Positive oder Negative. Und ich glaube, dass so jeder hat so seinen eigenen Regler, wo er so sagt, hey, woran glaube ich eher? Und ich finde das Zweite, was du gesagt hast, auch auf jeden Fall sehr, sehr richtig ist, wenn du sagst, du möchtest selber nicht so viel Zeit reinstecken in die Auswahl und den Filterungsprozess von das sind Leute, denen ich vertraue, Individuum, dann ist auf jeden Fall die Institution das kleinere Übel wahrscheinlich, dass du sagst, hey, statt eben die Individuen zu wählen, wo ich mich auch vertun kann, so nach dem Motto, kann ich jedem glauben, ne, was sind meine Kriterien, woran mache ich fest, ob ich jemandem glauben kann, ist wahrscheinlich die Institution so ein bisschen die Outsourcing-Variante, so nach dem Motto, ich vertraue, dass diese Gruppe von Menschen irgendwie coole Entscheidungen trifft.
Du streust so breiter irgendwie, ne? Du bist halt nicht so fail or perfect, sondern du bist so, ist irgendwie schon genau. Okay wahrscheinlich.
Was dir aber so, was aus meiner Sicht, glaube ich, dir die Chance nimmt oder das Risiko nimmt, in diese ganzen weirden Kreise reinzulaufen, wo du denkst so, okay, das ist jetzt einfach nur noch absurd und einfach Blödsinn, so Flat Earth oder sowas. Also wo du denkst so, was gucke ich mir an? Also, es gibt dir aber auch Chancen.
Willis Samstagabend.
Kommt gleich. Ja, nimmst dir aber auch die Chance halt eben dem weiß ich, Nobelpreisträger, Astrophysiker vielleicht zuzuschauen. Also du nimmst jetzt wohl du nimmst jetzt Risiko als auch die Chance. Das ist halt so eben eine Entscheidung so nach dem Motto, was ist mir wichtig als Individuum? Und was ich so spannend finde, das ist jetzt so meine längerfristige These fürs Leben ist, ich glaube, dass man unterschätzt, dass viele, viele Menschen gar nicht einfach wollen. Also dieses bequeme Format und einfach, ich glaube, es gibt immer Menschen, die einfach sagen, ich will einfach zu RTL 2 einschalten, einfach nur ein bisschen mich berieseln lassen. Aber ich glaube, die meisten Menschen, mehr als 50%, wollen Informationen, mit denen sie gut bedient sind. Also Informationen, die ihr Leben nicht verschlechtern, die Informationen, die weiterbringen in ihrem Leben in irgendeiner Form, die das Leben besser machen. Und ich glaube halt, dass eben in diesem, soll ich sagen, in diesem Kampf der Extreme, so Einzeljournalist versus eben Institution, egal welche Zeitung es ist, wäre meine Tendenz, dass ich sage, es gibt bei den Einzeljournalisten gibt's ganz, ganz viele schlimme Leute, es gibt ganz, ganz viele gute, aber ich glaube, dass die Menschen mit der Zeit eben die Spreu vom Weizen trennen und die halt eben gut sind, die konstant halt eben es schaffen, eben keine Schlagzeilen zu liefern, die einfach nur Klicks generieren, die einfach wirklich immer wieder guten Inhalt liefern, gute journalistische Arbeit tun. Ich glaube, dass die einfach so ein bisschen an die Oberfläche gespült werden. So wie irgendwann mal so ein Mr. Beast jetzt irgendwann mal an die Oberfläche kam, weil man gemerkt hat, hey, der macht einfach guten Content immer wieder. Das hat nichts mit Journalismus zu tun in dem Sinne, aber ich glaube, dass es halt einfach, dass es genug Mechanismen gibt, so wie wenn du mir sagst, hey, ich habe jemanden gesehen, der hat einen richtig guten Artikel geschrieben, ich habe mir 10 andere Artikel angeguckt, das musst du dir reinziehen, das ist ein guter. Allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda glaube ich, dass halt über die Zeit die Leute, die halt eben es schaffen, nicht quasi gierig zu werden, nicht zu sagen, hey, ich lass mich beeinflussen, dass die einfach an die Oberfläche gespült werden und wir dann einfach sagen, hey, guck mal hier, das sind einfach coole Leute, die haben konstant einfach gute Arbeit geliefert und denen können wir einen gewissen Grad an Vertrauen zuspielen, bis sie es halt verspielen. Das ist meine Hoffnung.
Aber wäre da nicht, die würde ich total mitgehen, aber wäre da nicht die beste Lösung eigentlich zu sagen, wir brauchen weiterhin, so wie es jetzt gerade quasi ist, beides, weil wenn ich mir jetzt überlege, so zum Beispiel, wenn es jetzt um irgendwas, zum Beispiel, ich finde MyLab zum Beispiel super, das ist ein biologische, chemische Themen, da bin ich nicht Experte drin, aber das ist irgendeine Materie, in der kenne ich mich ein bisschen aus, da gucke ich mir gerne was Nerdiges an, da kann ich mir eine Stunde lang irgendwas zu anhören und ich kann das einordnen, kann das verstehen, ich kann beurteilen, ist das cool oder nicht cool, da bin ich Experte, denn ist mal so. Aber, und wenn ich jetzt, sage ich mal, angenommen, ich würde mir gerne ein neues Fahrrad holen oder so, ne, dann gucke ich mir halt dann quasi Fahrradleute an, weil die Experten dafür sind. Aber so für den Everyday-News-Ticker, ich schaffe das nicht, mir für jede News eine Privatperson zu kuratieren, das wäre zu viel Content, das würde mich überlaufen. Deswegen brauche ich da für das Allgemeine, für das, so, was so nebenbei läuft, ja, ja, dafür finde ich dann, nennen wir es jetzt Institution, nennen wir es breit gefächert, wie auch immer, irgendwie gut. So. Aber wenn ich dann zum Beispiel sage, jetzt interessiere ich mich mal wirklich für den Nahostkonflikt, dann gucke ich mir halt irgendwie Mr. Wissen to go an oder was weiß ich nicht was. Also quasi Leute, die halt dann sich irgendwie eine Stunde da an diesem Thema nähern. Ich würde aber ungern dieses breite Medium sozusagen missen, weil ich nicht mir und auch nicht jedem zutraue zu sagen, okay, ich investiere jetzt die Zeit. Und ich glaube, dann würden wir viele Leute da haben, die vielleicht Experten auf gewissen Gebieten werden sozusagen in der Extremform, aber von ganz viel allgemein total dumm bleiben. Da bin ich auch ein bisschen Beispiel von, ehrlich gesagt. Also, weil ich das ja merke, ich mache das ja. Ich bin ja nicht jemand, der die Tagesschau guckt und der jetzt irgendwie jeden Tag das News-Update hört. So, das ist Chiara zum Beispiel viel besser. Mhm. Die hat viel mehr Peil von dem, was eigentlich so um uns rum abgeht. Und ich bin so ein bisschen der kann halt sagen, okay, was ist gerade in, keine Ahnung, irgendwo passiert, weil irgendeine Newsquelle in Twitter das über 3 Reddit-Ecken irgendwie gepostet hat. Das ist natürlich ganz cool. Und ich habe ein bisschen komisches Crazy-Wissen in manchen Gebieten. Aber ich mag das, wenn Chiara mich updatet mit dem, was geht eigentlich so allgemein? Und dann brauche ich ja gar nicht so dringend fragen, warum ist das so und so, sondern okay, das passiert gerade und das ist irgendwie okay. Und deswegen habe ich das Gefühl, so wie es gerade, wie ich das zumindest für mich einigermaßen kuratiert habe, finde ich eigentlich ganz gut, so ein bisschen das Allgemeine abzugreifen, aber gleichzeitig mir dann, wenn ich Bock habe, eben auch diese Experten quasi suchen zu können mit meinen Filtern, die ich mit der Zeit gelernt habe. Weil ich glaube, man darf da auch nicht vergessen, wir haben mittlerweile diese 31 Jahre hinter uns sozusagen. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht unbedingt nur vom Alter abhängig, aber ob ich das quasi jedem Menschen sozusagen zutraue, von Anfang an, so dem 10-Jährigen, aber auch nicht zwingend dem 70-Jährigen, der dann irgendwie vielleicht schon so eingefahren ist in seinen Privatpersonen, dass der dann so, wie soll ich sagen, dann noch irgendwie diesen Blick für das Breite hat. Jetzt kann man natürlich da wieder kritisieren, die Institutionen sind ja nicht zwingend immer der Blick in das Breite sozusagen, ne? Die können ja genauso gut einen verengten Blick sozusagen darstellen. So, das kann natürlich sein, davor bist man natürlich nicht geschützt. Aber irgendwie finde ich es gut, die Optionen zu haben. Ich fände es irgendwie blöd, ne, wenn man jetzt diese Extreme nimmt, das hast du ja gar nicht gefordert oder gar nicht gesagt. Ich fände aber, es gibt ja die Forderung sozusagen, öffentlich-rechtlich abzuschaffen, die GEZ komplett abzuschaffen und so. Fände ich irgendwie blöd, weil ich mag irgendwie die Optionen. Vielleicht ist es aber auch nur die Idee, die ich mag. Also vielleicht ist es in der Realität gar nicht das, was ich mir vorstelle. Aber die Idee, dass ich denke, okay, pass auf, ich muss mal gar nicht so mega kritisch sein. Ich kann ein bisschen mehr vertrauen, mich ein bisschen zurücklehnen, kann das einfach konsumieren und habe irgendwie eine Information bekommen, die irgendwie einigermaßen valide wahrscheinlich ist. Finde ich irgendwie ein nettes, beruhigendes Gefühl sozusagen. Ja.
Ich glaube, da waren mehrere Aspekte drin, die ich interessant finde. Erster Aspekt wäre, sollte man nur das eine oder das andere haben. Da ist ja auch schon gesagt, ne, es ist cool, beides zu haben. Manchmal brauche ich einfach nur so einen Ping, wo da irgendwas drinsteht, wie Frankfurt hat 3-0 gegen Köln gespielt, keine Ahnung. Oder mal ein Ping, wo du einfach mitbekommst, oh krass, gab ein Erdbeben irgendwo. Oder Ping, morgen scheint die Sonne. Dinge, die manchmal dazu führen, dass du sagst, jetzt suche ich mir einen Experten. Oder die einfach dazu führen, dass ich sage, nee, interessiert mich gerade einfach nicht, ob morgen die Sonne scheint. So. Und auch da die These, je mehr Leute da irgendwie mitspielen, desto mehr Druck haben diese Leute, sich irgendwie zu profilieren. Die einen werden dann irgendein Extrem abdriften, die anderen werden dann irgendwelche Spielchen spielen mit irgendwelchen komischen
Clickbaity
Artikeln und so weiter. Und andere werden sagen, hey, ich spiele das langfristige Spiel und werde halt gewinnen, weil ich die besten Inhalte liefere. Aber grundsätzlich, je mehr Konkurrenz in dem Sinne, desto besser für die Leute, die am Ende die News lesen oder News konsumieren, weil du hast mehr Auswahl. Und wenn du keine Auswahl hast, dann friss oder stirb. Der andere Punkt war die Frage, sollte man irgendwie.
Darf ich da ganz kurz rein oder soll ich erstmal
aussehen
lassen? Nee, weil da habe ich so eine Frage. Du sagst so, also du unterstellst quasi so, okay, der bessere Content setzt sich immer durch. Aber sehen wir nicht gerade auf YouTube und in Social Media sozusagen, dass nicht, also der setzt sich auch durch, würde ich auch sagen. Ich würde nicht sagen, der hat keine Chance, auf gar keinen Fall. Aber sehen wir nicht auch ganz stark, dass Clickbait eben funktioniert und dass halt quasi so Crap-Inhalte, die totaler Bullshit sind, aber meinetwegen irgendwie entertainend sind und dadurch Klicks bekommen oder aber auch reißerische Themen wie die Welt geht unter, morgen, guck jetzt hier rein. Die werden ja auch, also die klicken ja auch stark und jetzt kann man natürlich unterstellen, naja, nach 2 Jahren guckt die aber keiner mehr. Aber das kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Gefühl, aber das ist schon seit vielen Jahren, der Algorithmus oder wie auch immer das jetzt irgendwie, oder die Menschen, diese Clickbait-Sachen irgendwie doch klicken und dann nicht nur Inhalte sich durchsetzen sozusagen.
Ich glaube halt, dass es verschiedene Jobs gibt, die YouTube-Videos oder Zeitungsartikel halt übernehmen. Es gibt den einen Job, der halt ist, hey, ich möchte neutral mich über irgendeine Sache informieren und möglichst einfach das beste Wissen zu einem Thema haben, was irgendwie verfügbar ist. Und es gibt halt dieses, ich will mich einfach nur berieseln lassen, mich zurücklehnen, ich will einfach nur, ich will mich einfach nur mein Hirn
betäuben, ausstellen. Den Schmerz betäuben.
Ich will mich einfach nur betäuben mit irgendwas. Dann guckst halt RTL 2 oder guckst halt eben Panikmache auf YouTube, wie die Welt morgen untergeht. Oder du guckst dir halt an, wie, weiß ich nicht, irgendeine Fake-Doku zu irgendeinem anderen Thema. Und ich glaube, solange die Leute halt Bock drauf haben, sich einfach nur berieseln zu lassen mit irgendwas, was sie vielleicht belustigt oder einfach nur sie spannend finden, so wie, oh, wir haben in der Antarktis Außerirdische gefunden, bla bla bla, also zum 100. Mal denkst du so, niemand hat irgendwas gefunden, glaube ich. aber trotzdem guckt die Leute, weil es einfach faszinierend finde. Das ist so ein bisschen wie so eine Fake-Doku über Doku über Aliens auf TV. So. Aber manche Leute finden es einfach geil. Das entertaint die zu gewissen Grad, so wie Fortnite spielen. So. Hat keinen Wert, außer halt entertained zu werden.
Aber unterschätzt du den Leuten dann nicht, dass sie, also du unterschätzt den Leuten ja quasi, dass sie diese Clickbaity, sag ich mal, jetzt so auch so Bullshit-Sachen sozusagen, ja. Also wo quasi Menschen bewusst falsche Sachen erzählen, damit Leute das klicken und so weiter. Ja. Dann würdest du den Menschen jetzt unterstellen, dass sie das nur aus Entertainment-Gründen gucken. Aber da würde ich jetzt den Leuten unterstellen, es gibt leider auch viele Leute, die das als ihre News-Quelle sozusagen sehen. Total. Die sagen, okay, das passiert und das sind meine Informationsquellen. Und das finde ich halt das Gefährliche.
Also, gefährlich
wenn die Leute das
für die Leute.
Und für die Gesellschaft dadurch. Weil wenn das die Überhand nimmt, wenn die guten Informationen jetzt, sag ich mal, ne, die gepriesenen guten Informationen sich dann eben dagegen nicht durchsetzen können, weil das irgendwie 2 Stunden Podcast sind, aber 5 Minuten Fake-Scheiße, sag ich mal, einfacher, schneller geklickt wird und das sich dann aus irgendeinem Grund mehr verbreitet und mehr durchsetzt, dann sehe ich das als, wie soll ich sagen, nicht wünschenswert für mich und meine Umgebung sozusagen irgendwie an. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die ich dem Ganzen entgegenstellen würde. Also ich sehe das jetzt gar nicht so krass, aber ich wollte nur so ein bisschen entgegensetzen zu deinem, im Endeffekt setzen sich immer die guten und die guten News sozusagen durch. Das weiß ich nicht so richtig.
Ja. Ich glaube halt, dass, ich habe da lange so mit ein bisschen mit mir selber auch gehadert, so nach dem Motto, was glaube ich oder was ist das Richtige. Ich finde es auch irgendwie schräg, die Vorstellung, dass ich irgendwie durch die Welt gehe und ich weiß einfach, meine Nachbarn gucken alle irgendwelche komischen Sendungen und folgen irgendwelchen komischen Leuten, aus meiner Sicht komisch, die irgendwelche Inhalte verbreiten, die offensichtlich halt Blödsinn sind oder offensichtlich halt einfach verdummend sind, so wie die Sendung auf RTL oder wie manche YouTube-Kanäle, wo du einfach denkst, die Leute behaupten, irgendeine Scheiße hat null Hand und Fuß, jeder normal denkende Mensch guckt sich das an und denkt sich so, was für ein Blödsinn. Es gibt irgendwie diese 2% der Menschheit, die sich denken, boah, krass, endlich weiß ich, wie die Welt funktioniert. Es ist eine komische Vorstellung, dass sowas existiert. Und es gibt mir auch kein gutes Gefühl, weil ich mir denke, ich will halt nicht umgeben sein von Idioten. Per se nicht, weil Idioten tun Dinge, die ich falsch halte, vielleicht moralisch oder rechtlich oder wie auch immer. Und dann entstehen komische Szenarien. Gleichzeitig denke ich mir halt, die Intelligenz von Menschen ist normal verteilt und bedeutet, so, es gibt mehr Menschen, die halbwegs geradeaus denken können, als Menschen, die komplett verquer in den Gedanken sind und nur Blödsinn behaupten. Das heißt, ich glaube irgendwie.
Aber würde normal verteilt nicht bedeuten, dass es gleich viele Dumme wie gleich viele Gute gibt?
Ja, es gibt wie soll ich sagen? Okay, anders gesagt, wo ist die Grenze, wo du sagst, das ist gefährlich? Ja, okay, und ich glaube halt, du hast so weniger, also. Der Anteil der Menschen, die daraus die Psychopathen sind und daraus irgendwas Gefährliches machen. Also, ich glaube, es passiert auch nichts, wenn Leute auf der Couch sitzen und sich diese irgendwelche Inhalte reinschauen und dann einfach da sitzen und wütend werden oder was auch immer machen. Das ist so, ja, okay, ist ein Non-Event, so passiert nichts. Ich glaube, es ist halt wenig in dieser Normalverteilung, auch die minder Intelligenten, wie auch immer man Intelligenz misst, werden jetzt nicht so sein, dass sie dann als alles ihre Mistgabel aus dem Keller holen und sagen, ich gehe jetzt irgendwie Leute. Ich glaube.
Aber sieht man das nicht ein bisschen an den Erfolgszahlen der AfD? Also, um es mal ganz reißerisch zu sagen. Also, weil das sind ja Wahlversprechen. Also, wir haben ja die Plakate analysiert, wir haben ja schon mal ins Wahlprogramm geguckt. Sehen wir nicht, dass da in Berlin, keine Ahnung, ich habe jetzt die Zahlen nicht gesehen, aber in manchen Bundesländern 30% der Leute eine Partei wählen, die bewusst keine Ziele vorgibt, sondern eigentlich nur Anti und nur Sachen sagt, die genau diese Mistgabeln sozusagen fördern?
Also ist ja, aber ich würde jetzt nicht den Schluss ziehen, so von wegen, es gibt Inhalte im Internet, die offensichtlich falsch und dumm sind. Das treibt die Leute per se zur AfD. Ich glaube, diesen Schluss würde ich nicht ziehen. Ich glaube.
Nicht per se.
Aber ein Teil davon? Vielleicht, ein Teil, klar, bestimmt. Aber ich glaube halt, dass das Gegenteil viel schlimmer ist. Ich glaube, das Gegenteil von, es gibt Inhalte, die offensichtlich Blödsinn sind, wäre für mich, es gibt keine Inhalte, die möglichst die Wahrheit repräsentieren. Mhm. Und ich glaube, die Abwesenheit von Inhalten, die nah an der Wahrheit sind, ist viel schlimmer. Weil, das ist nämlich meine These insgesamt, wenn du, sagen wir, du hast einen riesigen Graubereich von so pseudo-intellektuellen Pseudo-Wahrheiten und immer wieder.
Podcast für unseren.
Ja, ja, aber auch, nimm auch ja, große Institutionen, die ständig sagen, oder die dir sagen, hey, das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit, du kannst auf mich zählen, wir sind krass und so weiter, kannst vertrauen. Und dann kommen aber Dinge raus, die eben nicht, die ab und zu mal so wie so ein extremes Gut auf der einen Seite, mal so extremes Gut auf der anderen Seite, nämlich, oh, krass, es gibt vielleicht doch Aliens, so, jetzt mal Absurdes, ne, so nach dem Motto, oh, Wetterballon ist ein Alien, so whatever. Das ist so fake, aber nur um einen Punkt zu machen. Dann sagt die Leute, ey, aber ihr habt uns die ganze Zeit gesagt, es gibt keine Aliens, jetzt gibt es doch Aliens, what the fuck? Und ich glaube, dass, wenn es eben die Wahrheit nicht gibt und die Leute dann aber trotzdem, also wenn es nicht konstant irgendwie eine Wahrheitsquelle gibt, dass die Leute irgendwann sagen, hey, warte mal, es ist nicht dieser komische Sender, der mich da zur AfD treibt, sondern ich habe das Gefühl, ich werde die ganze Zeit verarscht. Und dieses Gefühl treibt dich vielleicht zu irgendeiner bescheuerten Alternative, die aber ich, also meine These ist halt eben, es muss ein Ventil für unangenehme Wahrheiten geben, weil wenn die irgendwann mal über Zeit dann rauskommt, dann versinkt das Vertrauen in die, sozusagen in den Mittelbereich, wenn du so willst. Und um auf den Punkt zurückzukommen, den ich machen wollte, ist, ich glaube halt, dass eben es wichtig ist, dass es diese Ventile gibt, weil das eben mehr Leute vielleicht in die Verzweiflung / die AfD treibt versus irgendein Spinner namens, wie auch immer, auf YouTube, der irgendwelche komischen Inhalte macht. Das ist so mein Bauchgefühl bei dem Thema. Weswegen ich sage, ja, es ist vielleicht potenziell gefährlich, im Sinne, wenn es Inhalte gibt, die irgendwie absurd sind. Aber es ist vielleicht aus meiner Sicht gefährlicher, wenn es keinen Raum gibt für Inhalte, die vielleicht absurd klingen, aber vielleicht wahr sind. Auch wenn sie niemand hören will und wenn sie niemand irgendwie akzeptieren will. Und
den Punkt verstehe ich aber. Sorry, wolltest du noch?
Ich wollte sagen, deswegen finde ich es halt schwierig jetzt zu sagen, man sollte jetzt irgendwie irgendwas versuchen zu verhindern. Ich würde sagen, lass uns lieber die Wahrheit fördern, statt eben versuchen, die Unwahrheit zu verhindern. So, das wäre.
Ja. Auf jeden Fall. Da bin ich vollkommen bei dir. Und irgendwie in meinem Kopf wäre halt, ne, die Forderung, wie gesagt, die steht ja gar nicht im Raum, nur das sind ja Menschen, die quasi deine Argumentation dann, wie soll ich sagen, nutzen, um dann am Ende zu sagen, ja, und deswegen brauchen wir oder dürfen, darf es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr geben, sozusagen. Das ist dann eben, wo ich dann sagen würde, ja, okay, aber dann verhindern wir im Zweifel etwas, also, und das finde ich eigentlich gerade nicht cool, sondern ich will die Option eigentlich weiter beibehalten und will die Option haben.
Ja.
Und das finde ich cooler, als sie eben nicht zu haben. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, aber es ist ja was, was wir anstoßen sozusagen mit dem Geld. Deswegen verhindern wir es nicht, sondern wir machen es ja gerade eigentlich möglich. Aber dadurch, dass wir diese Möglichkeitsquelle gerade haben, finde ich es ganz cool und sie sollte irgendwie bleiben. Ja. Wenn mir jetzt natürlich eine gute Alternative geboten wird, die für mich ähnlichen Charakter hat, dann kann ich das natürlich mitgehen. Ja. Ich hänge ja nicht an dieser Institution sozusagen, aber an der Idee hänge ich sozusagen. Und das ist ja genau das, was du sagst. Die Idee, ein Medium zu haben, das sich zur Aufgabe gemacht hat, ich möchte möglichst neutral, möglichst wahrheitsgetreu sozusagen berichten.
Ich glaube, um ganz kurz eine Schlussfolgerung aufzuziehen, ich glaube halt, manchmal klingt das vielleicht so nach dem Motto, wenn ich sage, ja, man viel zu viel Budget und irgendwie passt das nicht und das erfüllt halt nicht mehr das originäre Ziel, dann wäre meine Schlussfolgerung jetzt nicht zwangsläufig, wir sollten es abschaffen und damit quasi so eine Art Krater hinterlassen, wo irgendwie so ein Socket steht und irgendwas ganz komisches, sondern mein Punkt ist einfach, ey Leute, hört auf, irgendeinen Scheiß zu machen, nur weil sie immer schon so gemacht habt. Seht zu, dass ihr quasi euren Job richtig macht und halt aufhört, irgendwelche komischen Gelder für irgendwas zu verbraten. Sonst setzt euch mal hin und erarbeitet mal ein Konzept, was halt die Leute nicht mehr dazu bringt, eben auf die Idee zu kommen, zu sagen, ey, das ist alles Blödsinn, ich will das nicht mehr zahlen. Und ich glaube, dass diese Stimme sollte immer da sein. Also es ist egal,
auf jeden
alles, was quasi ein Service ist, den irgendwie der Staat darstellt, sollte immer den Anspruch haben, so gut wie möglich zu sein in allen Belangen. Keine Ahnung, so effizient, so sicher, so bequem, was auch immer. Und eben weil eben das oft ja auch essentiell ist für die Gesellschaft, eine funktionierende Gesellschaft, sage ich nicht die ARD oder das öffentliche Recht ist essentiell, aber es ist halt, ich stimme dir zu, es wäre halt blöd, wenn es das nicht gäbe, weil es würde einfach einen wichtigen Konkurrenten rausnehmen und dann hast du vielleicht so eine Medienlandschaft wie in den USA, wo einfach nur noch private Sender stehen, die auch irgendwie nicht geil ist. Aber ich glaube, es gibt da auch nicht die perfekte Lösung, aber eine, die, nein, insgesamt nicht, also wir das schon mal gar also, nicht, aber auch allgemein nicht, aber der Anspruch sollte sein, hey, seht zu, dass ihr halt irgendwie es geil macht, so, und seid halt keine YOLOs. Was vielleicht auch gar nicht, also ich weiß auch gar nicht, wie, was da abgeht. Wahrscheinlich sind die auch beschäftigt und überlegen sich was.
Ja, kommt immer darauf an, wahrscheinlich, welche du dir anguckst. Ja. Ne? Das ist ja auch wieder eine Riesensituation, wo es Abteilungen gibt, die mega geil sind, welche die nicht. Ne? Also, und das wollte ich nämlich genau noch einwerfen, weil das ist bei deinen Ausführungen eben noch gekommen. So von wegen, wir müssen irgendwie das im Zweifel das ganz Doofe irgendwie zulassen, damit wir eben auch diesen, also wenn wir irgendwie gibt, muss es beide Extreme geben, weil es wäre blöd, wenn wir das eine kappen, dann haben wir das andere auch nicht und so weiter. Und das von wegen, was sorgt dafür, dass wir das Vertrauen in Institutionen verlieren? Da kam mir die Polizei zum Beispiel auch in den Kopf und so. Und oder zum Beispiel, nimm wieder WikiLeaks, was wir letztes Mal schon im Podcast hatten, nimm die ganze CIA-Spionage-Sache, was ja WikiLeaks, glaube ich, war, und so weiter und so fort. Das sind ja alles Dinge, die quasi das Vertrauen in eine Institution sozusagen erschüttern. Also die Polizei selbst, noch kurz, um es zu schildern, nimmt diese Polizeigewaltsituation so, ne? Einmal im Jahr oder sagen wir mal häufiger, irgendwann erschießt irgendein Polizist irgendwen unschuldig sozusagen. Wenn wir jetzt sagen, okay, es gibt irgendwie eine Million Polizisten, irgendwelche Zahlen, dann ist das statistisch leider irgendwie wahrscheinlich, dass auch jemand mal Bullshit macht und dass es einfach auch Trottel in dieser Institution gibt. Aber da würde ich total zustimmen, wie du sagst, wir müssen den Anspruch als Gesellschaft haben an solche Institutionen, dass sie möglichst perfekt sind sozusagen. Sie können es wahrscheinlich nicht sein, aber das Vertrauen wird so erschüttert, wenn die Polizei dann auf einmal Scheiße baut. Weil das sollen ja genau die sein, die eben nicht Scheiße bauen, die für dich da sind, in die sollst du das unterschiedliche Interesse haben, das unterschiedliche Vertrauen haben. Vielen Dank. Genau wie eigentlich dann im Zweifel in die ARD, jetzt um das mal zu vergleichen. Ja. Das ist vielleicht nicht ganz passend, aber so ein bisschen in die Richtung geht's, finde ich. Wenn da auf einmal dann was rauskommt, was irgendwie Leute erschüttert, dass man dann sagt, wem soll ich denn dann noch vertrauen, wenn ich diesen Nachrichten nicht traue? Wer soll ich denn noch da vertrauen, wenn die Polizei jetzt bei einem Fußballspiel nicht auf mich aufpasst, sondern einfach Bock hat, ein paar Hooligans zu prügeln. Und man denkt so, ja, aber ich bin ja keiner von denen, aber jetzt bin ich auch im Visier aus irgendwelchen Gründen. Ne, wem soll ich vertrauen, wenn die Politik dann irgendwelche, wenn da auf einmal irgendwelche Skandale rauskommen? Und man denkt so, ach, come on, so, ihr müsst besser sein als das, weil ihr seid dann mit diesen Taten sozusagen leider die eure ganze Institution in den Dreck reißen und dann eben fördern, dass irgendwelche Volltrottel sich auf eine Extremseite schlagen. Ob es jetzt extrem links, extrem rechts, scheißegal, dass sie halt in irgendwelche Extreme driften, weil sie sagen, wir können doch keinem mehr vertrauen, weil diese breite Institution, diese breite Masse baut halt Bullshit. So. Und das Problem ist, glaube ich, daran so ein bisschen, das lässt sich wahrscheinlich in diesen Rieseninstitutionen einfach nicht verhindern. So. Und bei der Polizei fällt mir jetzt nicht, wie bei Medien sozusagen, da fallen mir noch weniger Lösungen ein, weil du kannst ja nicht einfach sagen, wir nehmen nur noch private Sicherheitsunternehmen, die sorgen für die Sicherheit auf den Straßen, dann haben wir Gangs auf New York oder keine Ahnung was. Das ist so ein bisschen die Konsequenz. Ich glaube, wir müssen einfach, leider muss es eine gewisse Fehlertoleranz geben, aber viel wichtiger finde ich den Appell von dir, dass eben solche Institutionen, die müssen das Perfekte anstreben, die müssen die Wahrheit anstreben, die müssen das Optimum anstreben. Da darf man sich nicht leisten, weil das verliert so viele Bürgerinnen und Bürger, das verliert so viele Menschen, wenn da Scheiße gebaut wird sozusagen. Das ist einfach das Problem.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt eben, ich glaube, die, sozusagen, die Beziehung in dem ganzen Geflecht aus meiner Sicht ist, ich finde, das ist, für mich ist das so die logischste Erklärung für vieles, was wir aktuell sehen, ist, du hast, auf der einen Seite hast du Institutionen, das kann Institutionen sein wie, eine private Institution sein wie eine Universität, die nicht vom Staat finanziert ist, also einfach eine Bildungsinstitution. Das kann aber auch eine staatliche Institution sein, wie eine Universität beispielsweise. genau, es kann aber auch sowas sein wie ein bestimmtes Amt oder eine bestimmte politische Gruppe oder es kann auch sowas sein wie eine private Institution, wie ein Pharmakonzern, wie eine Bank oder was auch immer. Diese Institutionen haben immer ein Eigeninteresse. Es gibt keine Institution, dass die interessenfrei ist. Das wäre irgendwie sinnfrei, was dein Daseinsberechtigung.
Was denn dann
exakt auch, glaube so. Ich. Und das ist auch okay, das ist auch wichtig, dass jetzt nichts Schlimmes ist. Aber auf der anderen Seite hast du halt eben die Institution der Medien, die sich jetzt aufteilt in verschiedenste Gruppen. Das ist der Individualjournalist, das ist halt der Verlag, das ist eben das Zeitungshaus, whatever. So. Und deren Mitaufgabe ist es, die Institution quasi zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht im juristischen Sinne, aber im Sinne der Wahrheit.
Aufklärung.
So nach dem Motto, hey, wenn die Institution Energiekonzern irgendwas Böses in den Rhein kippt, dann ist es ein Journalist oder Journalistin, die sagt, hey, ich habe das gesehen, ich berichtete darüber. Und auf einmal sagen die Leute, hey, wir müssen darüber reden, das geht so nicht. So. Und das ist so eine Art Machtgefüge, was sich so ein bisschen gegenseitig kontrolliert. Und wenn aber die Institution Medien jetzt in den letzten 20 Jahren so einen riesen Umbruch erfährt, nämlich die traditionellen Medienhäuser werden schwächer, weil sie eben Konkurrenz bekommen, unendlich viel.
An Aufmerksamkeit meinst du allein schon
schwächer. Ja, genau, an Ressourcen. So nach dem Motto, wenn die Zeitung jetzt weniger Geld verdient, weil eben die Leute nicht mehr Zeitung lesen, dann kannst du nicht die krassen Investigativjournalisten jahrelang bespielen, bis sie dann irgendwie eine Story bringen, sondern musst halt gucken, okay, wie kann ich mit meinen Ersatzbankspielerinnen und Spielern jetzt irgendwas reißen. So.
Ja.
Und dann hast du auf einmal, dann erlaubt das halt bestimmten Institutionen halt eben einfach Dinge zu tun, die einfach niemand merkt oder die einfach zu verschleiern sind. Und das ist das, was ich glaube ich jetzt, was wir so ein bisschen beobachten in den letzten Jahren, das ist einfach, dass die Balance halt nicht mehr gegeben ist und dass sich aber das anderes Gegengewicht erst langsam bildet. Aber dieser Bildungsprozess ist halt nicht schnell und der ist auch nicht sozusagen in einer vorhersehbaren Zeit irgendwie fortschreitend. Also es ist nicht so, dass wir sagen, oh, in einem Jahr werden wir mehr Leute haben, die diesen Job halt gut erfüllen. Sondern es bildet sich
so. Es gibt eher mal so punktuelle Whistleblower, so
exakt, gefühlt, ne?
So ein bisschen.
Exakt, es bildet sich so langsam raus. Ne? Es gibt so ein paar Leute, die sagen, hey, ich war lange bei der Zeitung X als investigativer Journalist, aber geht jetzt nicht mehr, weil die finanzieren das nicht mehr. Und jetzt habe ich einen Weg so langsam gefunden, wie ich halt quasi leben kann, finanziell, wie ich irgendwie mich über Wasser halten kann, aber trotzdem eben meinen Job so machen kann, vielleicht sogar noch besser machen kann als vorher, weil ich die Ressourcen habe. Und das bildet sich
so. Und genauso hast du Leute in Institutionen, die Missstände sehen und durch die schnelle Möglichkeit der Publikation dann selber quasi einfach zu einem Mini-Investigativjournalist werden können, weil sie Experte in der Institution sind und das eben nach außen blasen, ne? Siehe Edward Snowden und so weiter und so fort.
Sozusagen. Ich glaube, das ist so der Status quo der Welt letztendlich gerade, weil auf der einen Seite hast du diese neuen Dinge, die auftauchen, YouTuber, Substacker, Leute, die weiterhin bloggen, wie auch immer man das alles nennen möchte.
Was
ein Substack ist einfach Leute, die diese Newsletter schreiben, halt gegen Geld. Was halt ein Riesen.
Weil die stacken Subs, weil die Subscriber stacken?
Ja. Nee. Ja, ich glaube, daher kommt der Name, aber das ist halt eine riesen Plattform mittlerweile, also mit Hunderttausenden von Leuten.
Plattform heißt so?
Ja, das ist so eine Art, wie so eine Website, du meldest dich an und auf einmal hast du deinen fertigen Newsletter und kannst Leuten sagen, hier, du kannst jetzt für 5 Euro im Monat einfach mitmachen. So wie Patreon, aber halt für Schreiben. Das entsteht gerade und das halt nimmt so ein bisschen die Rolle ein, aber der Weg dorthin ist halt eben dreckig und komisch und es passieren Dinge, wo man sich fragt, ist das korrekt, dass es WikiLeaks gab? Ja, nein. Aber ich glaube halt, dass eben dieser Bedarf nach gegenseitiger Kontrolle oder gegenseitigem, weiß nicht, zur Rechenschaft ziehen, wenn eben was Böses passiert, ich glaube, das ist da, der Bedarf ist groß, aber der Umbruch ist halt gerade da und dann merkst du halt, es passieren Dinge, wo man sich nachher fragt, hey, warum hat darüber keiner berichtet? Und das, ich glaube, da existiert gerade dieses Vakuum oder dieses Loch. Und ich glaube, die Antwort ist nicht darauf zu sagen, hey, man sollte jetzt gucken, dass man dann so eine Kontrolle drüber zieht, so nach dem Motto, was ist jetzt richtig, was ist falsch an Informationen. Weil ich glaube, das nimmt so ein bisschen die Chance, dass wir an den Punkt kommen und sagen, hey, wir haben halt wieder starke Institutionen, die auch ein Individuum sein können und diese Rolle einnehmen und eben wieder sagen, hey, Konzern XY, Bank XY, Universität XY hat Mist gebaut. Und ich glaube, da müssen wir jetzt irgendwie durch diese unangenehme Zeit, weil die Dinge, die den Ersatz darstellen, sowas wie
müssen wachsen.
Die wachsen, die gedeihen, die entstehen gerade. Und das ist so meine Hoffnung, dass es dann aber auch irgendwann wieder ein Punkt ist, wo man sagt, hey, jetzt kannst du wieder Leuten vertrauen besser, weil die haben sich etabliert. So, die Prozesse haben sich etabliert, die Systeme. Ja.
Ich würde da total mitgehen. Den einzigen Punkt, wo ich mich gefragt habe, ist, du hast gesagt, wir sind jetzt quasi in so einem Punkt, wo das irgendwie, und früher war genug Geld für Investitionen. Ich würde wahrscheinlich, also irgendwie mein Gefühl sagt, wahrscheinlich gab es den ganzen Bullshit schon immer. Früher wurde es nur tatsächlich noch weniger aufgedeckt, weil es noch weniger Möglichkeiten der Publikation sozusagen gab. Ne, da musstest du mit dem da musstest du mit den Neuigkeiten irgendwie zu einer Zeitung rennen und sagen, hey, publish das mal. Und die denken sich so, nee, wer bist du? Warum soll ich dir vertrauen? Und heutzutage haben wir halt die Möglichkeit, dass wir sind vielleicht auf dem Weg dahin, dass jede Fabrikarbeiterin in Bangladesch theoretisch schnell einen TikTok machen kann oder irgendwie einen Twitter-Post packen kann, so, hey, es läuft übrigens nicht so geil, wie das gestern die Zeitung berichtet hat oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich da tatsächlich eher so sehen, so, dass wir da eigentlich immer weiter in einem aufsteigenden Ast sozusagen sind, weil es klang gerade so ein bisschen so bei dir nach dem Motto, es war mal irgendwie weiter oben, jetzt sind wir in einem Loch und jetzt kommen wir da wieder raus. Ich weiß nicht, ob, also vielleicht meinst du es auch gar nicht so, aber ich habe das Gefühl, wir nehmen dieses Loch vielleicht jetzt gerade mehr wahr, weil es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Aber ich glaube, früher gab es wahrscheinlich noch weniger Infos, was irgendwie Konzern XY für einen Mist gebaut hat, könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube, es war halt so, ich habe zwei Thesen dazu. Ich weiß noch nicht, was davon richtig ist. Die eine These ist, es gab ein anderes Machtgefüge. Also wenn du früher jemand warst, der, sagen wir mal, der Eigentümer oder der Geschäftsführer, Geschäftsführerin von so einem riesen Zeitungshaus, dann hattest du ein anderes Machtverhältnis zu Konzernen, zur Politik als heute. Weil du einfach, es gab nicht so viele von dir. Und wenn einer von fünf sagt, ey, der hat Mist gebaut, dann ist das so, wow, wir hören zu, weil es gab ja nur fünf Stimmen. So. Das heißt, ich glaube, da hast du einfach mehr Macht. Gleichzeitig war es leichter, die fünf, die es nur gab, sozusagen zu bestechen oder halt eben deine sicherzustellen, dass eben bestimmte Dinge nicht rauskommen. Also so auf der einen Seite war es leichter, die zu kontrollieren, weil es eben noch fünf gab. Auf der anderen Seite war es halt auch schwieriger, weil wenn dir einer nicht gehorcht hat, konnte er dich ziemlich schnell platt machen. So. Ich glaube, das Machtgefüge war einfach ein anderes. Wenige mit wenigen. Jetzt ist es so.
Vielleicht, ja.
Wie gesagt, zwei Thesen. Die andere These ist, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, okay, Mathe, es gab nicht nur fünf, sondern es gibt 5 Milliarden vielleicht schon, alle Internet-User. Die sind nicht alle gleich mächtig in ihrer Stimme, aber die haben alle irgendwie eine Möglichkeit dazu. Und es ist schwieriger, 5 Milliarden zu kontrollieren, statt 5. Das ist so dieser Schrei nach, hey, es gibt so viel Blödsinn zwischen diesen 5 Milliarden, wir sollten gucken, dass nicht zu viel Blödsinn verbreitet wird. Also sollten wir vielleicht 1% dieser 5 Milliarden irgendwie so ein bisschen ruhig stellen. Auf der anderen, also das ist so ein bisschen die Sorge, ne? So nach dem Motto 5 Milliarden, keiner kann irgendwie kontrollieren, was sie sagen und so weiter, ganz schrecklich. Es ist aber auch gleichzeitig schwieriger, halt eben die 5 Milliarden gleichzeitig halt eben stumm zu schalten oder zu kaufen. Also Korruption von 5 Milliarden ist halt schwierig. Auf der anderen Seite ist halt eben das Machtgefüge ein anderes, weil du eben nicht nur die 5 Mächtigen hast, sondern eben die 5 Milliarden halt semi-mächtigen oder halt kaum mächtigen. Das heißt, das ist das, was ich als Unterschied sehe. So früher war es halt so, okay, das Machtgefüge war früher krass, versus jetzt ist es halt nicht so krass und baut sich erst so langsam auf. Also von diesen 5 Milliarden wird es vielleicht ein paar geben, die halt wieder sehr laute und starke Stimmen haben, weil sie eben viel Vertrauen haben. Und wenn ich das miteinander vergleiche, dann glaube ich halt eben, ist es jetzt halt gerade so von dem einen Aspekt her eben zu sagen, hey, pass auf, was du da tust, sonst lasse ich dich auffliegen. Ist halt schwieriger, weil es eben diese Kombination nicht gibt an Macht. Aber es ist auch, das Bessere jetzt aktuell ist, dass du eben nicht 5 Milliarden Leute bestechen kannst gleichzeitig, um halt eben was zu verheimlichen, zu vertuschen. Und für mich ist es halt so, meine initiale Schlussfolgerung und Reaktion ist auf, wenn es heißt, oh, das sind jetzt falsche Informationen und Missinformationen über irgendein Thema, denke ich mir halt so, okay, warte, es gibt verschiedene Szenarien. Entweder ist es jemand, der sagt, hey, das sind Missinformationen, weil sie die Wahrheit aufdecken, oder es sind Missinformationen, weil jemand Angst davor hat, dass irgendwelche falschen Informationen verbreitet werden. Und meine Schlussfolgerung war, wenn Missinformationen oder Falschinformationen im Sinne des Falschseins haben für mich nicht so ein großes Risiko als die Tatsache, wenn Missinformationen da sind, um die Wahrheit zu verschleiern, dann ist es für mich riskanter in meinem Risikokalkül, was vielleicht nochmal so meine vorherige Position nochmal ein bisschen besser erklärt, von wegen, ja, scheiß drauf, viele Leute gucken sich irgendwie Blödsinn an, aber ich fände es gefährlicher, wenn Leute, die versuchen, die Wahrheit zu sagen, weil sie eben jemanden aufdecken wollen, eben stumm geschaltet werden, weil sie irgendwem unangenehm sind und man sagt, ja, eben ist Information. Gibt das Sinn?
Ja, das gibt total Sinn. Also ich finde, das gibt total Sinn. Ich weiß nicht, ob man immer das eine mit dem anderen verknüpfen muss, so nach dem Motto, es wäre ja eigentlich cool, wenn man die Missinformationen quasi, also die schlechten Missinformationen sozusagen, wenn man die abschalten könnte und trotzdem die Wahrheit hören könnte. Also es wäre ja cool, wenn man da eine Lösung für finden würde, aber nicht, dass ich jetzt irgendwie parat hätte. Den einzigen Punkt, der mir noch so ein bisschen, der mir durch den Kopf ging, dass wir zwar gerade viel Macht verteilt haben, aber ich habe das Gefühl, dass wir trotzdem vielleicht gerade auch an einem Punkt sind, aber, oder vielleicht ist es auch fast unvermeidbar, dass wir trotzdem sehr, sehr mächtige Speaker sozusagen haben. Ne, lass es zum Beispiel damals, oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, Barack Obama und diese riesen Leute mit Riesenfollowerschaften, aber auch Donald Trump, ne, Elon Musk und so weiter und so fort. Und ich habe schon das Gefühl, dass diese Menschen Macht darüber haben, was gerade geglaubt wird sozusagen, und im Zweifel auch die Macht haben, Menschen stumm zu schalten sozusagen in irgendeiner Form. Ne? Also das, also jetzt nur als Beispiel bei Elon Musk, ja, sogar ganz, ganz quasi ganz konkret, ne, diese Vorwürfe, also dieses damals Missverständnis, was auch immer, und dann irgendwie jetzt hat er gesagt, er hat alle entblockt, und ne, es weiß ja manchmal selber nicht so genau, was jetzt gerade so der beste Weg für ihn ist, er probiert halt viel aus. Aber das ist ja jemand, ne, der auch dann eben bewusst Leute quasi stumm schalten kann, zumindest auf seiner Plattform. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, okay, es gibt mehrere Plattformen und so, ne? Also ist nie ganz weg. Aber und genauso bei Donald Trump oder genauso bei Barack Obama oder wer auch immer das dann twittert, ich glaube, selbst wenn da drunter in den Drukos ganz viele Leute sagen, naja, das, was Barack Obama gerade sagt, ist aber Bullshit, weil werden trotzdem 95% der Menschen quasi dem Anfangstweet quasi folgen, weil so die meisten Menschen, glaube ich, gepolt sind. Die scrollen durch und lesen das und denken, ah, dem vertraue ich, also lese ich das. Also glaube ich das, genau wie bei Donald Trump. Ne? Also ich will jetzt bewusst eben nicht Seite, wen auch immer, irgendwie nehmen, sondern alles Mögliche. Und das haben wir ja bei Donald Trump zum Beispiel auch so ein bisschen ja beobachtet, ne, dass das ja ganz viele Menschen mobilisieren kann, bis hin zu einem Stürmung von was auch immer. Das ist nur seine Schuld, wie auch immer, aber er ist zumindest nicht unterbunden und hat da bewusst Feuer drauf gegossen. Und obwohl genug Leute gesagt haben, hey, das ist scheiße, macht's nicht, stürmt jetzt nicht irgendein Regierungsgebäude, macht das ist eigentlich mega dumm. Das heißt, auch wenn du da ein riesengroßes Korrektiv quasi hast und von diesen 5 Milliarden haben quasi 4,8 Milliarden gewusst, das ist scheiße, was da gerade passiert, hat es trotzdem die eine Person geschafft, eine gewisse Menge zu mobilisieren von diesen Menschen. Davon soll der Schluss gar nicht sein, deswegen müssen wir irgendwie Menschen stumm schalten, blocken, müssen wir irgendwas abschalten sozusagen. Das war nur noch mein Gedanke dazu, dass wir zwar ein theoretisches Korrektiv von 5 Milliarden Menschen vielleicht haben, aber dass wir da auch, wie bei Institutionen, so ein Mächteverhältnis irgendwie noch vorliegen haben, oder was heißt, also vielleicht noch, vielleicht irgendwann nicht mehr, dass dann Menschen gerade eigentlich schon sind, so ein bisschen, also manche Menschen wie die Institutionen, die wir gerade kritisiert haben, in dem Sinne von, was ist, wie viel Macht haben die und wie viel können die geschmiert werden und sein und wie auch immer.
Ich glaube tatsächlich, dass die Charaktere, die du jetzt genannt hast, Elon Musk, Trump, Obama, dass die alle drei wunderbare Beispiele dafür sind, dass die eben nicht so viel Macht haben. Weil du alle drei sind sehr, sehr polarisierende Persönlichkeiten. Obama am wenigsten noch davon, aber die anderen beiden sehr stark, weil du einfach weißt, wenn du jetzt 100 Leute fragst, gefühlt auf der Straße, wie findest du das, was Elon Musk gemacht hat oder was Trump gemacht hat? Und die eine Hälfte sagen, geilster Typ ever, die andere Hälfte sagen, schlimmster Typ ever. Aber es gibt nicht 100% Abdeckung für eine Seite. Mhm. Bei Obama war es noch anders, da haben wahrscheinlich mehr Leute gesagt, die hat ja wahrscheinlich eine Mehrheit von Leuten, die ihn ganz cool finden und weniger Leute, die ihn irgendwie komisch finden. Aber da war es keine 100-0 Variante, sondern vielleicht eine 80-20 oder 70-30 Variante. Aber keiner von diesen Persönlichkeiten hat quasi das Standing in der Gesellschaft zu sagen, alles, was ich sage, ist gottesgleich und 100% der Menschen folgen mir. Bei Trump in diesem Beispiel, ne, kannst du sagen, okay, da waren 1% der Menschen, die dann sogar so weit gegangen sind, dass sie irgendwie Straftaten begangen haben, wo du denkst, okay, was ist mit den anderen 99%, die eben nicht seinem Ruf gefolgt sind, die gesagt haben, was ist das Quatsch. Deswegen, ich glaube, es kommt manchmal so rüber, als hätten diese Personen eine sehr hohe Macht, aber ich glaube halt eben, dass sie genau das nicht haben, nämlich die polarisieren eher und sagen halt maximal, hey, welchem Lager gehörst du an? Gehörst du meinen Fans oder nicht zu meinen Fans? Mhm. Also die spalten sehr gut, aber es ist immer noch eine Spaltung in zwei Gruppen. Es ist nicht die eine Gruppe, die blind folgt.
Aber ist das nicht zu verharmlosend, wenn man dann sagt, also, weil es geht ja nicht immer nur um Mengen an Menschen sozusagen. Ne? Nimm diese Trump-Nummer sozusagen. Ist es nicht wahnsinnig gefährlich, dass ein Mensch die Macht hat, einen kleinen Bruchteil der Menschen so zu bewegen, sozusagen, dass er dazu fähig ist. Nimm diesen Angriff auf Walter Lübcke damals, ne? Also wenn jetzt irgendwelche Szenen sozusagen innerhalb so viel Macht entwickeln, dass Menschen zu bestimmten Taten quasi greifen. Auch wenn 99% der Menschen, also wie du und ich und so, dann denken, ja, was passiert denn in Amerika eigentlich? Keine Ahnung, whatever. Und auch die Amerikaner so, quasi da zugucken und auch versuchen, das vielleicht zu verhindern, wie auch immer. Aber Dinge passieren ja trotzdem sozusagen. Ja. Ne, also jetzt nur, um das auf Musk zu projizieren, im Sinne von, der hat halt eine gewisse Macht über den eigenen Aktienkurs sozusagen. Ja. Und das ist ihm auch bewusst. So, ne, nach dem Motto, ne, er kann natürlich im Zweifel nichts dafür, dass Menschen dann im Zweifel so doof sind und Tesla-Aktien verkaufen oder kaufen, wenn er irgendwas macht, sozusagen. Aber die Macht hat er ja trotzdem, dass ein gewisser Teil der Menschen Dinge tut auf Grundlage von Aussagen von diesen Menschen. Ja. Und diese kleinen Minderheiten können im Zweifel aber doch sehr wichtige, vielleicht gibt es auch Positivbeispiele, wahrscheinlich gibt es auch Positivbeispiele, also jetzt aus meinem Kopf sozusagen, Dinge tun, die sehr viel bewegen. Und ist das dann nicht trotzdem auch eine Gefahr sozusagen?
Ja, aber du hast es eigentlich genau gesagt. Es gibt auch genau das Gegenteil davon. Es gibt auch genau die Positivbeispiele. Also Leute, die sagen, hey, ich finde es cool, was Trump oder Elon Musk sagen. Und es gibt mir, weiß ich nicht, Motivation, positive Dinge zu tun. Bei Trump kann man sich jetzt drüber streiten, was sind das so für Dinge, aber auch da wird es Leute geben, die sagen, hey, irgendwie hat mir das was gebracht und er ist für mich ein Vorbild gewesen in irgendeiner Form. Hoffentlich hat das zu einem positiven Ergebnis geführt. Bei Elon Musk ist das wahrscheinlicher, dass Leute gesagt haben, hey, cooler Typ, hat irgendwas Cooles gemacht, whatever, ich mache jetzt auch irgendwas Cooles und das ist mein Vorbild. A, gibt es diese positiven Dinge, das ist, glaube ich, ähnlich wie bei dieser Abgrenzung zwischen schlechte Informationen, gute Informationen. Wenn du die einen abschaltest, schaltest du auch die anderen ab. Das heißt, du nimmst ja auch die Chance, eben halt eben diesen Leuten halt eben die Plattform zu geben, die sie sich in irgendeiner Form halt auch erarbeitet haben, ob jetzt gut oder schlecht, whatever, aber sie haben sie. Der andere Punkt ist, du kannst jetzt argumentieren, es gibt Menschen, die haben so eine riesen Reichweite und die haben im Zweifel, die erreichen mehr Leute. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben Leute zu etwas Negativem treiben, ist höher, als wenn ich jetzt spreche oder du sprichst, weil wir eben diese Reichweite nicht jetzt haben. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch, wenn ich ein manipulatives Biest bin, könnte ich mir auch jemanden schnappen und den Personen quasi einreden, was Schlimmes zu tun. Vielleicht wird das sogar klappen. Die Person würde was Schlimmes tun. Und manchmal tut man Dinge, glaube ich, im Leben, die man gar nicht beabsichtigt, die führen zu negativen Ergebnissen. So wie wenn man jemanden vielleicht mal blöd angeguckt hat oder irgendwie gesagt, hey, du nervst mich, und diese Person war schon am Ende und hat einen Amoklauf begangen. Also du hast immer Einfluss auf andere Menschen und nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du eben Trump bist oder Elon mit ganz vielen Followern, dass du halt eben Leute triffst, die so schon am Rande stehen oder die so Knacks haben und Psychopathen sind, ja, es ist wahrscheinlicher und es ist im Zweifel damit auch gefährlicher. Auf der anderen Seite ist es auch wahrscheinlicher, dass du Menschen erreichst, die genau das Gegenteil tun, eben nichts Schlimmes tun, nicht das Kapital stürmen, sondern vielleicht daraus was Positives ziehen und etwas Positives tun. Und ich finde es halt richtig wichtig, halt einfach beide Optionen zu beleuchten, weil ich nicht glaube, dass es die eine nicht gibt. Ich glaube, es gibt nur die Negativvariante. Und um deine Frage nochmal, oder deine These wiederum zu stützen, was Elon angeht, ich glaube, was ihn angeht, Twitter ist, glaube ich, eher das Instrument und nicht eher als Person. Ich glaube eben, ne, wie wir auch schon beim letzten Mal diskutiert haben, sondern was machen die Plattformen? Welche Informationen lassen Plattformen zu? Wenn Plattformen da anfangen, quasi zu entscheiden, welche Informationen sind gut, welche sind schlecht, das ist der kritische Punkt. Und ich glaube, da ist es ein ähnliches Machtverhältnis wie früher. Du hast 5 Plattformen, die über den Informationsfluss von allen Informationen der Welt entscheiden. Da bin ich ähnlich kritisch. Ich sage, die 5 Milliarden Menschen, nicht so das Problem, aber die 5 Plattformen, die entscheiden, welche Inhalte dieser 5 Milliarden Menschen wie bespielt werden, das ist, glaube ich, eher dieses Thema. Was wir im letzten
Ja, das geht ja so ein bisschen in die Richtung von dem, was ich quasi eigentlich wahrscheinlich eher meinte, so nach dem Motto, wir haben zwar 5 Milliarden Menschen, aber die bedienen diese 5 Plattformen sozusagen und die Plattformen, wer auch immer hinter diesen Plattformen regelt quasi, was aber wie viel Aufmerksamkeit bekommt. Das heißt, im Zweifel polarisiert jetzt jemand, der Böses will, der Clickbait betreibt, quasi im negativen Sinne so mehr, deswegen kommen die 4,5 Milliarden gar nicht durch, aber diese eine Meinung bleibt stehen sozusagen. Und also vielleicht ist es eher eine Kritik an den Plattformen und nicht an den Content-Creatoren, um es jetzt auch mal so zu sagen, an Menschen, die diese Plattform sozusagen bespielen. Weil da, ich finde, also wenn man dieses Diametrale quasi mitgeht, so nach dem Motto, wenn es das Schlechte gibt, dann gibt es auch das Gute. Und wenn wir das Schlechte verhindern wollen, verhindern wir auch gleichzeitig das Gute. Dann bin ich total bei dir mit dem Gedanken zu sagen, okay, wir müssen beides zulassen. Ich bin einfach zu wenig jetzt irgendwie auf dem, hab da zu wenig Peil gerade und bin nicht fit genug, um mir jetzt schnell irgendwas auszudenken, dass ich mir vorstellen könnte, okay, aber ich finde das Gedankenexperiment immer ganz interessant, irgendwann zukünftig mal, zu überlegen, aber kann man nicht irgendwie vielleicht Lösungen finden, die das Negative, was auch immer das jetzt mal sein mag, dass die das quasi minimieren und das Positive maximieren in irgendeiner Form. da kommen ganz viele Sachen in den Kopf, so nach dem Motto, wer entscheidet, was jetzt positiv, was negativ ist und so.
Es gibt da so ein schönes Gedankenexperiment, ohne dass wir das jetzt durchführen können, müssen,
ja.
Das aber, ich glaube, der ultimative Test dafür ist, ob du so eine Plattform schaffen kannst. Ich glaube, einfachstes Beispiel ist, stell dir vor, du erschaffst eine Plattform, die das in irgendeiner Form macht, zu entscheiden, was ist gut und was ist schlecht. Gib diese Plattform in die Hände von denen, die du am wenigsten möchtest, die diese Plattform kontrolliert und darüber und das mitbestimmen. Mhm. Beispielsweise gib die Macht dieser Plattform der AfD und lass die AfD entscheiden, was gut und schlecht ist.
Mhm.
Und wenn du dann sagst, ja, gar kein Problem, können die machen. Die Plattform ist so gut, die kriegt, also selbst wenn die AfD quasi am Kontrollhebel sitzt, ist die Plattform so gut, dass eben das Problem nicht entsteht. Dann hast du, glaube ich, eine. Und wenn du dann sagst, ja, ich habe dabei ein gutes Gefühl, ich glaube, dass es funktionieren wird, obwohl ich bin quasi Anti-AfD, aber gib das der AfD, gib das meinem Erzfeind quasi und lass dir die Plattform betreiben, dann ist es, glaube ich, ein guter Test, um zu entscheiden, ist die Plattform nur gut, weil ich mit meiner Meinung, mit meiner Weltansicht die richtigen Hebel und Knöpfchen drücke? Oder ist sie auch gut, wenn mein Erzfeind das macht oder mein größter Konkurrent oder meine Antithese zu meiner Welt das eben steuert? Und das müsste eigentlich der Test sein. Bau eine Plattform, gib sie denen, wo du am wenigsten möchtest, dass die Leute die benutzen.
Finde ich eine schöne Idee, weil dann sind wir bei dem Punkt, weswegen die Enttäuschung über die neutrale KI in der letzten Folge so groß ist. Weil das wäre ja im Prinzip so ein Tool, so nach dem Motto, egal wer sie bespielt, sie ist unbestechlich, ist unbiased und so weiter. Und deswegen ist egal, wer es bespielt, du kriegst immer die möglichst reine Wahrheit, die möglichst pure Information, was auch immer man das jetzt nennen möchte. Ne? Aber das ist ja, geht ja in die Richtung. Ja, spannend.
Und ich glaube, dass egal welche Plattform du heute nimmst, Twitter, Facebook, Instagram, whatever, ich glaube, wenn du dir vorstellst, dass Kim Jong-un und Putin und wer auch immer die Kontrolle über diese Plattform hätten, fändest du Twitter nicht mehr geil. Also fändest du Twitter geil, wenn Putin der CEO wäre? Nein.
Das ist relativ einfach. Wir nehmen doch hier Truth Social oder so.
Ja, ne? Exakt.
Die Plattform von und mit Trump, wie auch immer. Das ist jetzt einfach das, wo ich denke, nee, da muss ich nicht hin. So, das ist, ich kann mir gerne mal einen Twitter-Tweet von ihm durchlesen, weil ich wissen will, was so abgeht sozusagen. Ja. Aber ich brauche jetzt nicht eine Plattform, die nur das bedient sozusagen.
Ja, wo der Algorithmus eben sagt, hey, alles, was Trump schreibt, gut, alles, was Trump nicht schreibt, weniger gut. So, ja. Und ich glaube, das wäre aber erstrebenswert. Ich glaube, das fehlt zu den 5 Milliarden Leuten, wenn die quasi eine Möglichkeit hätten zu sagen, hey, ich kann hier sprechen. Nicht im gesetzesfreien Raum, weil das funktioniert auch nicht, das wissen wir, aber in einem Raum, der die Gesetze befolgt und vielleicht darüber hinaus noch ein bisschen mehr Optionen anbietet, aber in so einer Form, dass man keine Angst vorhaben muss, ist jetzt Elon Musk der CEO, ist Putin der CEO, ist Satan der CEO oder ist Mutter Teresa der CEO von den Bums. In allen Varianten würde ich diese Plattform nutzen, weil sie im Kern quasi nicht, wie du gesagt hast, nicht bestechlich, nicht manipulierbar ist und quasi die Wahrheit an die Oberfläche bringt und nicht und damit aber auch teilweise Blödsinn. So, aber das ist vielleicht der Trade-off, den man machen muss. Will man Unwahrheit und Wahrheit oder will man weder noch? Aber das ist so mein aktuelles Bauchgefühl, ist, du kannst halt nicht die Wahrheit haben, weil du die für dich Unwahrheit versuchst zu unterdrücken. Ich glaube, das ist so ein Konflikt irgendwie, den kriegst du nicht gelöst.
Ja, und vielleicht will man auch eine Zeit lang, also vielleicht will man auch irgendwie so ein bisschen beides parallel existieren lassen, sodass man sagt, okay, wir haben einmal die Plattform, die das Graue bedienen sozusagen, wo alles so ein bisschen dabei ist und du willst vielleicht die Plattform, wo du die Extreme findest sozusagen. Das ist ja so ein bisschen so, was wir auch gerade wieder so ein bisschen haben, könnte man sagen, dass wir gemäßigtere Medien sozusagen haben, die versuchen möglichst neutral oder möglichst unreißerisch zu berichten sozusagen. Ja. Dadurch sind sie vielleicht auch so langweilig, dass sie keiner liest. Und dann haben wir tief unten ganz fiese Reddit-Gräben sozusagen, wo die richtig unangenehmen Sachen irgendwie passieren, die aber leider auch passieren, wo man denkt, oh, aber das brauche ich eigentlich auch nicht wissen sozusagen. Ne? Also im Prinzip kann man das ja jetzt schon so ein bisschen finden in irgendeiner Form und dafür kommt dann vielleicht bei Reddit die unangenehmsten, wie soll ich sagen, um es nur ganz konkret zu machen, dann hast du da irgendwelche geleakten Nacktfotos von irgendwelchen Promis, die halt keiner da haben will, was halt super scheiße ist, was irgendwie total blöd ist, weil es irgendwie da möglich ist. Aber gleichzeitig hast du da auch vielleicht die erste Veröffentlichung des Insider-Berichts von der Firma XY durch irgendwie gepublished sozusagen. Ja. Ne? Und das ist ja vielleicht ein ganz gutes Beispiel für eine Plattform, die irgendwie alles so ein bisschen zulässt in einer gewissen Form, deswegen auch oft genug hier in der Kritik steht. Ja. Ne? Ja. Weil die Sachen, die eben dann gegen das Gesetz und so weiter sind, da sind wir uns ja immer irgendwie einig, ja, okay, aber das ist eigentlich ungeil, aber wie willst du das verhindern, wenn du aber die anderen Sachen zulassen willst? Das ist ja genau dieser, wahrscheinlich diesen Konflikt, den die Leute dann in sich spüren oder die CEOs.
Was ja, und ich glaube halt jetzt ist halt der übelste Skill ist einfach zu wissen, wenn ich zu einem bestimmten Thema bestimmte Informationen haben will, dann bin ich bei Reddit besser aufgehoben oder eben bei der Tagesschau. Also ja, ganz klar. Einfach, um plakativ zu machen. Und ich glaube, darum geht's, ne? Bringt den Leuten nicht bei, was wahr ist und was falsch ist. Bringt den Leuten bei, wo sie die Wahrheit am ehesten finden. Ja. Und deswegen finde ich es halt so einfach zu sagen, hey, lass uns einfach alles, was falsche Informationen sind, einfach verbieten. Sondern nein, sag den Leuten, wie sie einfach das eine versus das andere irgendwie unterscheiden können. Mhm. Und dann eben je nach Thema. Weil du hast ja völlig recht, ich will nicht für alles irgendwie mich in ein Reddit-Forum begeben und jeden Kommentar reflektieren. Manche Informationen will ich einfach nur kurz haben und dann ignorieren.
Ja, letzter Punkt noch, dazu passt auch ganz gut. Jetzt am Freitag gab es das neue Nego-Magazin, das war ganz nett, da ging es um diese Coaches, um hier die Leute, die dich anschreien in YouTube-Werbung, wo wir ja auch schon häufig drüber gesprochen haben, sozusagen. Ist relativ oberflächlich, ist jetzt nicht so mega tief geht, ist einfach ganz witzig, entertaining. Und da musste ich eben genau darüber nochmal nachdenken. So. Weil auf der einen Seite ist in einem so ein Impuls, der sagt, das musst du doch eigentlich verbieten, dass so irgendwelche Volltrottel so junge Jugendliche in so ein Schneeballsystem locken, sagt dem Motto, du brauchst eigentlich gar nicht arbeiten, komm in die Gruppe, mach das mit mir, 5000 Euro und so, ne? Wir haben schon darüber gesprochen, oft genug sozusagen. Aber natürlich ist es verkehrt, das zu verbieten, jetzt aus Lehrerperspektive sozusagen, sondern ich will ja lieber meinen Schülerinnen und Schülern irgendwie den Umgang damit beibringen und sagen, hey, pass auf, solche Menschen gibt es, weil nur weil ich dir das jetzt verbiete, existieren die Menschen trotzdem. Und ob du sie jetzt in der YouTube-Werbung siehst und darauf reinfällst oder ob du später im echten Leben, wenn du aus der Schule raus bist, auf die Leute reinfällst, dann will ich lieber das Beispiel jetzt sehen, dass es diese Menschen gibt und dir jetzt sagen, guck mal, aus den und den Gründen ist es einfach Bullshit. Ja. Genauso wie so Impfgegner-Seiten und so weiter und so fort. Wenn es die nicht gäbe und man das nie thematisieren würde, man würde es tabuisieren in irgendeiner Form, dann würden Leute irgendwann sagen, hä, warum habe ich da noch nie von gehört? Das ist ja voll der gute Gedanke und da will ich jetzt folgen. Aber wenn du von Anfang an den Menschen irgendwie versuchst zu ermöglichen, mit ihrer eigenen kritischen Brille auf Dinge zu blicken, dann betreibst du ja im besten Fall die beste Vorsorge und die beste, wie soll ich sagen, die beste Vorbereitung, dass du eben Extreme stehen lassen kannst, weil Menschen können Extreme erkennen und können eben die negativen Wahrheiten sozusagen oder die falschen Wahrheiten, was auch immer, erkennen. Und das ist ja ein coolerer Skill, als zu sagen, nee, die existieren jetzt einfach nicht mehr. Ja. Und irgendwo existieren sie ja eh immer. Also es ist ja nicht so, als würden wir nur, weil wir sie von irgendwelchen Plattformen löschen, würden sie nicht mehr existieren.
Ja, ich finde zwei abschließende Gedanken dazu. Der erste wäre, jeder zahlt einen anderen Preis für Bildung. So, manche Leute zahlen 5000 Euro, ein Semester in Oxford zu machen, um was zu lernen, was sich andere Leute in 10 Minuten bei YouTube angucken. Und das ist okay so. Nicht jeder kann immer den smartesten Weg zur Erleuchtung finden. Jeder geht seinen eigenen Weg. Für manche Leute sich die Hand verbrennen als Kinder und ich aber immer schon so schlau war, gesehen habe, ey, das Ding ist heiß, dafür muss ich die nicht drauflegen. So, ist okay, da macht ihr eigenes Ding. So, I don't judge. Zweitens, denke ich mir halt immer
ein bisschen.
Ja, ein bisschen. Ich wollte ein bisschen lustig sein. zweiter Punkt ist, ich muss immer wieder an dieses Buch lesen, dieses Buch denken, was wir in der Schule gelesen haben, wo es um Galileo ging. So ein kleines Heftchen. Das hatte so eine lila-isch, braunisch so Cover.
Das habe ich völlig vergessen. Was war das nochmal?
Scheißegal. Es ging darum, dass der Typ in Knast gekommen ist, weil er gesagt hat, ey, Leute, ihr habt alle falsch gedacht. Das Ding dreht sich nicht um die Erde. So, wir drehen uns um das Ding. So. Und mit so ein paar anderen Dingen. Vielleicht hat er ein paar Leichen ausgegraben. Das war nicht so cool. Und so. Aber unterm Strich, wir müssen immer diese Wahrscheinlichkeit mit einbeziehen, dass wir mit allem, was wir glauben, Unrecht haben. So wie manchmal denkt man so, hey, ich weiß doch, es gibt keine Geister, bis ich morgen einen Geist sehe und mir denke, what the hell? So, es gibt einfach
schwarzer Schwan, Karl Popper. Eben,
genau, so, und das sind so Weisheiten im Leben, die wir manchmal, glaube ich, so ein bisschen, wo unsere eigene Arroganz so manchmal so überhand nimmt und sagt, hey, wir wissen es doch.
Übelst arrogant.
Nein, aber das ist doch so eine Form der Arroganz, wenn man einfach sagt, hey, ich weiß es einfach. Nein, so.
Das war nicht ironisch gemeint. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass ich oft solche Aussagen treffe, weil ich so denke,
ja, und ich doch,
komm
und
ich
doppelt so oft.
Ich hab's doch verstanden.
Deswegen ist das so wie meine Beichte oder meine Buße. So. Ich rede dann öffentlich darüber, dass man das nicht tun sollte. Mach's halt trotzdem. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt der Punkt. Ne? So nach dem Motto, erstens, was weißt du schon? So im Sinne von auf sich selbst bezogen, was weiß ich schon?
Ja.
So was richtig ist. Und zweitens, hey, manche Leute müssen 5000 Euro an so einen Scam-Coach überweisen, um dann zu lernen, dass es kein Ich-werd-schnell-reich-Scheme gibt auf der Welt. So, dann ist das halt deren Lerngeld, das sie zahlen. Wäre es cool, wenn sie nicht zahlen würden? Ja, will man sie davor beschützen? Ja, hat man manchmal einen überkrass ausgeprägten Beschützerinstinkt? Ja, haben wir alle. Warum auch immer. Was sollten wir denn eher mit unserem Therapeut darüber reden? Statt Das ist so mein abschließender Gedanke.
Ja, sehr schön. Das finde ich, ist generell immer die Lösung eigentlich, zu sagen, redet mit dem Therapeuten darüber.
Ja, ohne Scheiß.
Redet einfach mit dem Therapeuten darüber.
Das ist sehr voll. Wir wahrscheinlich am ehesten noch.
Ah, schön. Aber kurzes Fazit, die Kamera hat durchgehalten.
Yes, es gab keine Störung und so. Mega nice.
Ja. Und ich muss noch nachliefern, hier die Amelie aus meinem Bio-LK hat am Anfang der Schule mir erklärt, dass die Hölle zufrieren,
ja,
wo wir uns letztes Mal so ein bisschen schwer getan haben, wo ich danach auch dann drauf komme bin. Da geht es ja darum, dass irgendwas unwahrscheinlich ist. Mhm. So nach dem Motto, das ist so unwahrscheinlich, wie wenn die Hölle zufriert, weil es ja so heiß, da kann ja
nicht. Also war es gar nicht so falsch, oder?
Ich weiß es nicht mehr, welche Kollegen gesagt haben, aber ich habe mich danach falsch. Ziemlich dumm gefühlt, wo ich so dachte, wenn die Schülerin in den Kurs kommt und sagt, hey, übrigens, Herr Pelzer, haben Sie mittlerweile gerafft, wie es mit dem Hölle zufrieren ist?
Nein, aber
ja, aber sag mal. Ach, schön. So, dann einen wunderschönen guten Abend und peace out.
Ciao.